Abend. Herzlich willkommen hier in Brandenburg, genau in Brandenburg an der Havel zum Kanzlergespräch. Hallo an die Zuschauer und Zuschauerinnen, die uns über den Livestream über bundesregierung.de zuschauen. Und natürlich ein herzliches Willkommen an die 160 Teilnehmenden hier im Stahlpalast in Brandenburg an der Havel. Schön, dass Sie da sind. Darf auch mal für sich selber applaudieren, finde ich. Und natürlich ein herzliches Willkommen an den Mann, der sagt, er mag dieses Format ganz besonders gern, auf diese direkte Art und Weise mit den Menschen, mit den Bürgern und Bürgerinnen ins Gespräch zu kommen, auf Augenhöhe. Herzlich willkommen an den Bundeskanzler Olaf Scholz. Schön, dass Sie da sind.
Guten Tag.
Mein Name ist Sarah Oswald. Ich freue mich sehr, dass ich Sie durch diese Gesprächsrunde heute führen darf. Sie werden hier heute die Fragen stellen. Eine einzige erlaube ich mir auch. Es ist das 13. Kanzlergespräch insgesamt schon. Wir drücken uns die Daumen, dass es uns Glück bringt. Sie sind ja schon Weilchen unterwegs, touren damit durch alle Bundesländer. Und jetzt sind Sie ja eigentlich fast zu Hause angekommen. Brandenburg ist ein Bundesland, das Ihnen sehr vertraut ist. Ich habe in den letzten Wochen so ein bisschen Podcasts gehört und auch Interviews von Ihnen gesehen und habe so was gelesen über Ihre Freizeitaktivitäten. Sie sind viel am Wasser unterwegs, Sie fahren gerne Rad, Sie gehen gerne wandern, Sie joggen. Und da habe ich mir gedacht, jede Tourismuszentrale in Brandenburg hätte Sie gerne als Testimonial, um für die Region zu werben. Aber
mache ich gerne.
Ja? Okay. Ja. Ich bin gespannt auf die Bewerbungen. Aber abseits davon, warum haben Sie sich eigentlich für Brandenburg entschieden als Wohnort? Denn seit 2021 kann ja Potsdam ganz selbstbewusst sagen, wir sind Kanzlerstadt. Viele Ihrer Kollegen und Kolleginnen in der Bundespolitik leben ja lieber in Berlin. Warum also Brandenburg?
Ich bin 2018 hierher gekommen, weil meine Frau schon da war als Ministerin und ich selber dann mit ihr zusammen hier gewohnt habe. Und das ist dann dabei geblieben und unser Hauptwohnsitz geworden. Und dann war das für mich ein großes Glück, dass mich viele gefragt haben, ob ich dort mich auch bewerben will, als Abgeordneter zu kandidieren. Und das hat das ja dann nochmal verstärkt. Und es ist für mich eine ganz bewegende Sache, dass ich direkt gewählt worden bin. Denn das geschieht ja nicht überall und jedem. Aber ich bin nun in meiner Karriere als Politiker, soweit ich mich für den Bundestag beworben habe, immer direkt gewählt worden, an zwei Orten in Deutschland. Und da ich in den 90er Jahren sehr, sehr intensiv im Osten Deutschlands beraten habe, Betriebsräte vor allem, kann ich sagen, das ist für mich auch ein ganz berührender Kreis gewesen, der sich da geschlossen hat. Ich fühle mich also ziemlich wohl hier.
Das hören wir, glaube ich, alle gerne. Ich auch als Berlinerin darf sagen, Berlin wäre eigentlich nur halb so schön, wenn es Brandenburg nicht drumherum gäbe. Also wir freuen uns sehr.
Das war nur halb gelungen.
Dass wir heute hier sind mit all Ihren Fragen, die Sie mitgebracht haben. Nochmal ganz kurz zum Hintergrund. Sie alle haben sich beworben bei unserem Medienpartner für dieses Kanzlergespräch heute. Das ist die Märkische Allgemeine Zeitung. Sie wurden ausgelost und wir, also besonders der Bundeskanzler und ich, freuen uns jetzt, uns von Ihren Fragen überraschen zu lassen. 90 Minuten haben wir insgesamt Zeit. Wer eine Frage hat, also gerne Arm nach oben, legen wir los. Da haben wir hier vorne eine Frage. Legen wir direkt los mit der jungen Dame in der blauen Jeans und dem schwarzen Blazer.
Mein Name ist Katrin Hörold. Ich bin Landwirtin in Brachwitz. Das ist ein Ortsteil von Treuenbrietzen. Aber heute habe ich eine Frage, die hat nichts mit Landwirtschaft zu tun. Also ich neben meiner Arbeit beschäftige ich mich schon seit Jahren damit, Leuten, die noch im Ausland leben, Deutschunterricht zu geben. Also ich bin kein Lehrer, ich biete mich so als Gesprächspartner an, weil natürlich deutsche Sprache ist schwere Sprache und das lernt man am besten durch Sprechen. Und daher habe ich unglaublich viele Kontakte, hauptsächlich im Mittleren Osten, also Afghanistan, Iran, Irak, auch Türkei und auch Russland. Also ich mache da keine Unterschiede. Und also das ist eigentlich erstmal der Hintergrund. Und auf der anderen Seite, wir hören ja jetzt überall, und da kann ich Sie auch selber zitieren, wir brauchen ja Fachkräfte. Bis in die früheren 30er Jahre sind es, glaube ich, wo 7 Millionen. Und wir können uns aus uns selber dieses Loch können wir ja nicht mehr stopfen. So, und nun höre ich immer, wir werben um Fachkräfte. Jetzt spreche ich aber ja nahezu jeden Tag mit den zukünftigen Fachkräften, die gerne herkommen wollen. Gut ausgebildet, engagiert im Sprachenlernen, und hochmotiviert, was es bedeutet, hierher zu kommen. Aber ich sehe jetzt folgende wirklich drei große Probleme. Erstmal ist es wirklich diese ganz schlechte Arbeit der Botschaften im Ausland, also insbesondere die Botschaft in Teheran. Also es ist extrem schwierig, dort einen Termin zu bekommen. Es ist extrem teuer, weil da vorgeschaltete, sie sagen immer Mittelsmänner, die müssen bezahlt werden. Also die Leute müssen schon ein Heidengeld überhaupt dafür bezahlen, dass sie einen Termin kriegen. Und ich kann bloß mal ein Beispiel anbringen. Also eine Deutschprüfung im Goethe-Institut in Teheran kostet mittlerweile 300 Euro bei einem Monatseinkommen von etwa 100 Euro. Also das ist ein Riesenproblem. Also, und ich sehe das natürlich immer, ich höre hier, wir brauchen Fachkräfte. Wir lassen sie nicht rein in dem Augenblick. So, und das Nächste ist, ich habe mit vielen Firmen hier telefoniert, alle sagen, ja, wir würden sie ja gerne nehmen, aber wir können uns diesen bürokratischen Aufwand gar nicht neben unserer Arbeit leisten, auch noch mit dem Hintergrund, dass es gar nicht sicher ist, dass sie herkommen. Was nützt uns das, wenn die vielleicht in anderthalb Jahren, wenn wir das dann alles geschafft haben? Und um mich jetzt noch kurz zu fassen, das dritte Problem.
Wollen Sie uns einmal Ihre konkrete Frage
verraten? Ja. Also es geht darum, wenn die dann hier sind, die internationale Fahrerlaubnis wird nicht anerkannt. Die kriegen die nach einem halben Jahr wieder angenommen. Und das müsste eigentlich heißen, internationaler Führerschein außer Deutschland. Und gerade in so einem Flächenland wie Brandenburg, man braucht ein Auto, um zum Kunden zu fahren, man braucht ein Auto, um zur Arbeit zu fahren. Also das sind eigentlich so die drei Sachen, die ich sehe, die da wirklich kompliziert sind. Und meine Frage ist schlicht und einfach, wird da irgendwas unternommen, dass das mal verbessert wird? Gibt es da wirklich mal einen konkreten Masterplan, meinethalben auch eine Bazooka oder sonst irgendwas, um diese Sache mal abzuändern?
Ja, schönen Dank für die Frage. Und vielleicht die erste darf immer lang. Alle anderen sind dann ein bisschen kürzer, dann klappt das mit vielen Fragen. Ich will darauf gerne antworten. Erstens, danke für Ihr Engagement. Denn das ist ja etwas, was sie von sich aus machen und was Menschen hilft, die sich freuen, dass da eine ist, die das macht. Und insofern finde ich, ist das sehr bemerkenswert. Zweitens, ja, wir brauchen Arbeitskräfte in Deutschland. Die Zahl ist sogar noch ein bisschen größer. Von denen, die man Boomer nennt, also die Ende der 50er, Anfang der 60er Jahre geboren sind, gehen in den nächsten Jahren 15 Millionen in Rente. Und wenn wir unsere Geburtenraten angucken und wer da so kommt, können wir sagen, das werden wir ohne Frauen und Männer aus anderen Ländern, die mithelfen und anpacken, nicht schaffen. So wie übrigens in den letzten Jahren auch. Unser ganzer wirtschaftlicher Aufschwung der letzten 20 Jahre wäre ohne das nicht gelungen. Dafür mussten wir aber nicht viel können, weil wir die Freizügigkeit in der Europäischen Union haben. Und da kann jeder in Porto sagen oder in Rom, ich möchte jetzt in Deutschland arbeiten und wenn er dann einen Arbeitsplatz findet, da auch bleiben, ohne große Formalitäten überwiegend. Und das ist natürlich anders, wenn es um den Rest der Welt geht. Aber wir haben was gemacht mit dem Arbeitskräfteeinwanderungsgesetz, das jetzt Stück für Stück in Kraft tritt und eine große Modernisierung ist, sodass man sagen, von der Gesetzeslage ist Deutschland wahrscheinlich das modernste Land auf der Welt. Da ist niemand besser als wir. Das haben wir auch geguckt, wie die anderen das so machen. Und das hilft also erstmal. Das bedeutet, wenn jemand einen Arbeitsvertrag hat, kann er oder sie eigentlich kommen. Wir gucken dann noch, ob da Lohndumping mit verbunden ist. Das wollen wir nicht haben. Aber ansonsten ist das alles etwas, das viel einfacher geworden ist. Auch wenn man zur Ausbildung her ist oder eine ganz große bürokratische Schwierigkeit ist abgeschafft worden. Wir wollen natürlich immer, dass die Leute, wenn sie sagen, ich bin Maler, auch wirklich Maler sind. Oder ich bin Schlosser, auch wirklich Schlosser sind. Also geht es um die Anerkennung von Abschlüssen. Dafür sind in Deutschland 700 Einrichtungen zuständig. Man kann sich vorstellen, dass das nicht ganz einfach ist. Und dann haben wir es umgedreht. Wer sowas schon mal im Ausland gemacht hat und dort eine Ausbildung hat, die auch ein bisschen dort gearbeitet hat, kann kommen und diese Anerkennung hinterher machen. Und dann haben wir uns darum bemüht, die Konsulate zu digitalisieren. Soll Anfang nächsten Jahres durch sein, was ein riesiger Sprung nach vorne ist. Und hier muss ich an diesem Ort sagen, es gibt ja das Bundesamt für Auswärtige Angelegenheiten, das jetzt in Brandenburg an der Havel sitzt. Und das sitzt da, damit die ganzen Konsularabteilungen von hier aus besser unterstützt werden können. Also nicht nur eine Behörde im Osten Deutschlands, sondern auch eine, die ganz wichtig ist für unser ganzes Land.
Und wir machen weiter mit der nächsten Frage. Da haben wir einen jungen Mann im blauen Pullover.
Ja, hallo, Herr Scholz. Zu meinem Hintergrund, ich bin gerade Student, sogar Doppelstudent. Und ich erlebe es in meinem Umfeld und an beiden Hochschulen tatsächlich oder an vielen Hochschulen, dass viele Studierende ihr Studium abbrechen, weil es einfach zu teuer ist, weil sie beispielsweise Kredite aufnehmen oder weil das BAföG nicht ausreicht. Also es ist ja so, dass nur 11% der Studierenden BAföG erhalten und gleichzeitig 2/3 aller Studierenden armutsgefährdet sind. Und gleichzeitig haben wir die Absurdität, dass wir eine Schuldenbremse haben, die uns anscheinend schützen sollen vor den Schulden der Zukunft, während wir uns allerdings privat absolut verschulden müssen. Da ist meine Frage, ist das nicht, diese Absurdität nicht ein Grund für Sie, etwas zu tun gegen die Schuldenbremse?
Na, das sind jetzt ja zwei Themen, die vielleicht was miteinander zu tun haben, aber ich glaube in diesem Fall nicht. Deshalb will ich aber auch beide beantworten. Erstens finde ich das sehr gut, dass es in Deutschland eine Ausbildungsförderung gibt für diejenigen, die studieren. Aber das ist mir ganz wichtig, auch für diejenigen, die zum Beispiel sich weiterqualifizieren wollen, um Meister oder Meisterin zu werden in einem handwerklichen Beruf. Also da haben wir viel gemacht. Und das muss auch weiter so sein, dass das unterstützt, sodass nicht das Einkommen des Elternhauses über die Frage entscheidet, was man für eine Berufsausbildung, was für einen Weg man einschlagen kann. Ich bin auch ganz froh, dass eine, ich nenne das mal einen Schnupfen, den wir irgendwie in den 90er Jahren hatten, wieder zurück ist. Da haben viele gedacht, sie müssen jetzt überall in den Universitäten so Studiengebühren anschaffen, wie das in anderen Ländern der Welt ist. Das ist wieder zurück. Ich glaube, ein großer Vorzug in Deutschland. Wer in den USA studiert, ist, wenn er nicht aus einem ganz steinreichen Elternhaus kommt, so verschuldet, dass die Leute bis Mitte 40, 50 mit dem Zurückzahlen ihrer Studienschulden beschäftigt sind und auch alles klappen muss im Leben, was ja nicht immer gelingt, um es so zu sagen. Und deshalb finde ich, ist das schon ganz gut. Dass wir das BAföG immer wieder verändern, verbessern, modernisieren müssen, ist so. Darum haben wir die Bundesausbildungsförderung jetzt noch mal modernisiert. Neben den Anhebungsschritten der letzten Zeit kommt jetzt noch mal eine Erleichterung, die dazu führt, dass mehr das BAföG in Anspruch nehmen können, weil wir Familieneinkommen anders berücksichtigen und Ähnliches. Und das soll auch immer so weitergehen. Wir müssen darauf achten, dass man zurechtkommen kann. Natürlich hat man als Student nicht viel Geld. Das erwartet auch niemand, aber dass man zurechtkommt und sich aufs Studium konzentrieren kann, das sollte auch unbedingt so sein. Und ich finde, dass wir uns da echt drum bemühen. Eine Sache will ich aber kurz sagen. Ein bisschen spiegelt das, was Sie über wie viele kriegen BAföG, wieder, was mich ganz andersrum bedrückt. Weil natürlich ganz viele BAföG kriegten, wenn es tatsächlich so wäre, dass ganz viele Kinder zum Beispiel aus dem Arbeiterhaushalt auch studieren würden. Das sind aber nicht so viele, sodass nach dem großen Aufbruch, den es mal eine Zeit lang gab, es jetzt doch mehr so sind, dass viele von den Kindern, die studieren, auch Eltern haben, die auch schon studiert haben. Anders als es schon mal war. Und da wünsche ich mir, dass sich das noch mal ein bisschen verschiebt, weil das gerechter ist. Zur Schuldenbremse. Ich finde schon, dass man sowas braucht, damit das nicht unendlich geht. Also, dass wir immer was finden, wofür wir viel Geld ausgeben können, haben wir jetzt ja gemerkt bei den zwei großen Krisen, die uns umgetrieben haben. Corona, da haben wir, damit die Wirtschaft nicht zusammenbricht und nicht alle Leute nicht wissen, wie sie ihre Rechnung bezahlen sollen, ein paar hundert Milliarden Euro Schulden gemacht, mehrere hundert Milliarden Euro Schulden gemacht. Und jetzt wegen dem russischen Angriffskrieg auf die Ukraine und der Tatsache, dass sich die Strompreise, die Energiepreise, das, was wir einkaufen müssen in aller Welt, unglaublich verteuert hat und viele Sachen durcheinander gegangen sind, haben wir noch mal ganz viele Schulden gemacht, die auch in ziemliche Größenordnung gegangen sind, um uns allen gemeinsam durch die Zeit zu helfen, Arbeitsplätze zu retten und alles, was damit verbunden ist. Aber man kann ja nicht immer so weitermachen. Deshalb braucht es schon, glaube ich, eine vernünftige Regel. Wie die dann genau ist, darüber darf man diskutieren, ob sie heute, wenn man sie heute schriebe, so geschrieben wird, wie sie vor ein paar Jahren geschrieben worden ist, darf man auch diskutieren. Aber dass wir ganz ohne Regeln leben, das fände ich nicht gut. Also insofern immer mal wieder neu gucken, haben wir gerade das perfekteste System der Welt. Aber ohne Grenzen Schulden machen wäre auch keine gute Idee.
Ihre Fragen an den Bundeskanzler. Da haben wir eine Dame in der dritten Reihe und zwar mit einer Brille. Hallo. Ihre Frage.
Hallo Herr Scholz, ich bin eine sogenannte Fachkraft in diesem Land. Ich bin examiniert, kann aber in meinem Beruf nicht arbeiten, weil ich alleinerziehende Mutter bin. Habe eine 4-jährige Tochter, habe eine 14-jährige Tochter, Nachtschichten, Spätschichten, Wochenenden, alles null. Jetzt meine Frage, wäre es nicht besser, die Gelder, die alle ins Ausland fließen, mal nach Deutschland zurückzuholen? So wie Radwege in Südamerika oder Ukraine?
Also erstmal danke, dass Sie sich für Ihre Kinder einsetzen und danke auch für den Beruf, den Sie gewählt haben. Ich will ausdrücklich sagen, das, was wir hinkriegen müssen, ist, dass es für Eltern einfach möglich ist, berufstätig zu sein. Und zwar sowohl als junges Paar, die Männer und die Frauen, als auch als alleinerziehende Frauen und Männer, wo es natürlich noch mal viel anstrengender ist. Und deshalb brauchen wir familienfreundliche Arbeitsplätze. Das ist eine Leistung, die die Arbeitgeber zustande bringen müssen, indem sie sagen, ich habe mehr davon, ich kümmere mich um die Frage, kriegen die das hin, als ich kümmere mich nicht drum, dann kriege ich mich nicht, vielleicht nicht genug Leute. Und die zweite Frage ist, haben wir genug öffentliche Infrastrukturen, die das möglich machen, dass man berufstätig sein kann mit Krippen- und Kita-Plätzen, mit Ganztagsangeboten, auch Ganztagsangeboten an den Schulen. Ich bin immer sehr dafür gewesen und da, wo ich einmal dafür zuständig war, als Regierungschef eines Landes, zugleich der Bürgermeister der Gemeinde, also der Stadt Hamburg, wo ja beides zusammenfällt, habe ich alles das genau gemacht. Flächendeckend Krippen und Kitas für alle einen Platz, Ganztagsangebote gebührenfrei und Ganztagsangebote auch noch für alle Regelschulen bis zur Hochschulreife, wenn man so lange da auf der Schule bleiben will. Also ich glaube, das wäre ein gutes System und ein bisschen helfen wir mit Bundesgeldern, dass das in den Ländern ausgebaut werden kann. Wir helfen bei den Krippen und Kitas, wir helfen bei den Ganztagsangeboten in der Grundschule, sodass Berufstätigkeit besser wird. Und um den zweiten Teil der Frage zu entscheiden, diese Mittel können und müssen wir aufbringen, überall vor Ort, wo man dafür zuständig ist und der Bund hilft ja auch, ich habe es eben beschrieben. Das liegt aber nicht, dass wir es nicht können, daran, dass möglicherweise wir das Geld ausgeben für Unterstützung anderer Länder. Ich glaube, wir haben auch neben allem, was wir uns selber schulden, und das ist viel, eine Verantwortung dafür, dass nicht auf der Welt Menschen verhungern. Das ist etwas, was nicht passieren sollte. Und darum ist so ein so reiches Land wie Deutschland auch verpflichtet, da was zu machen. Ich glaube, wir haben ja immer, wenn es eng wird, ein falsches Bild von uns selber. Darum vielleicht mal dieser kurze Blick. Es leben auf der Welt 8 Milliarden Menschen. Um die Mitte des Jahrhunderts 10. Deutschland hat 84 Millionen Einwohner und ist im Gegensatz zu dem, was viele gedacht haben, gewachsen und wird auch noch auf 90 Millionen wachsen, wenn die plausiblen Statistiken stimmen. Irgendwo 2070. Aber mit 84 Millionen unter 8 Milliarden sind wir, je nach Statistik, die drittgrößte oder viertgrößte Volkswirtschaft der Welt. Übrigens, weil wir Handel mit allen Ländern der Welt treiben, weil wir überall Direktinvestitionen haben und weil das natürlich einen großen Teil unseres Wohlstands ausmacht. Und natürlich ist ein so reiches Land auch ein bisschen für andere mitverantwortlich, ohne dass wir deshalb unsere eigenen Aufgaben vernachlässigen. Und ich finde, das sollte man auch sagen, gerade als Bürger eines der reichsten Länder der Welt.
Und wir gehen weiter mit unserem Mikrofon zu dem Herrn mit der roten Brille.
Ich stehe mal auf, mein Name ist Helmut Matthies und ich lebe in der Stadt, die Berlin mal das Stadtrecht gegeben hat, nämlich Brandenburg an der Havel. Nur, dass Sie wissen, wo Sie sind.
Also, die Berliner sind noch dankbar.
Ich möchte mich erstmal sehr herzlich bedanken. Wir sind in einer weltweiten Krise und dass Sie sich die Zeit nehmen, hier 1,5 Stunden zu erfahren, was wir denken, finde ich außerordentlich. Und dann stehen Sie hier noch, die Ruhe selbst, könnte ich alles nicht. Mein Thema ist auch als Pfarrer, der ich jetzt im Ehrenamt noch bin, dass ich erlebe, dass zunehmend Menschen mir sagen, wir können nicht mehr aussprechen, was wir denken. Laut Umfragen sollen das bis zu 2/3 unseres Volkes sein. Und ich sehe da eine große Gefahr, dass Ausgrenzungen passieren, wenn ein Ministerpräsident sagt, wenn man mit einem Leuten einer bestimmten Partei redet, das geht nicht, man darf mit denen nicht mal Kaffee trinken. Was kann die Politik hier ändern? Also mein Vorbild ist hier, weil er erfolgreich war, Jesus Christus, der hat gerade mit den Ausgegrenzten geredet und er hat sie fast alle überzeugt. Und ich wünsche mir von der Politik, dass diese Ausgrenzerei einem Brückenschlag folgt. Und ich danke Ihnen, dass Sie das hier schon mal versuchen. Aber Sie haben ja noch ganz andere Möglichkeiten in Berlin als hier bei uns.
Schönen Dank für die Frage. Zunächst mal, glaube ich, ist es schon für mich ein bedrückender Punkt, wenn manche in so einer Umfrage sagen, ich darf nicht alles sagen, weil das ja nicht stimmt. Es denken viele, aber es stimmt einfach nicht. In diesem Land darf man so ziemlich alles sagen, auch den Kanzler beschimpfen und obszöne Gesten vor den Veranstaltungsräumen machen und ähnliche Dinge. Passiert gar nichts. Es ist einfach so. Und insofern, denke ich, sollten wir uns ein bisschen entspannen bei dem Miteinander und den Diskussionen, die wir haben. Und das gilt insbesondere für die Themen, an denen das einige festmachen. Ich finde, man darf jede Frage stellen, auch zu einem Fahrradweg in Peru, was übrigens immer eine falsche Information war, aber sie ist sehr so im Netz verbreitet worden, dass viele sie im Kopf haben. Also alles ist erlaubt. Und das Gleiche gilt für die Fragen, die wir haben. Wie sollen wir sprechen? Ich finde, jeder soll so sprechen, wie er das will. Also neulich hatte ich im Osten Brandenburgs eine sehr nette Frau, die begegnete mir und sagte, ich bin Maurer. Toll. Andere sprechen davon, wie ich zum Beispiel übrigens schon lange in meinem Leben davon, dass ich meistens versuche auszudrücken, dass da Frauen und Männer sind. Dann gibt es Leute, die ändern jetzt die Sprache. Und ehrlicherweise, es sollte uns alles egal sein. Und wir haben niemandem was vorzuschreiben über die Frage, was man ist und wie man leben möchte und sonst wie. Ich finde, locker bleiben, das, glaube ich, würde unser Miteinander erheblich verbessern. Was ich aber auch klar sagen will, ist, dass unsere Demokratie davon lebt, dass sie als Demokratie besteht. Und deshalb ist es schon sehr zentral, dass wir nicht uns wegducken, wenn die Demokratie in Frage gestellt wird. Und das gibt es schon. Es gibt rechtsextreme, rechtspopulistische Positionen, die mit einem demokratischen Miteinander nicht vereinbar sind. Und da darf jemand auch widersprochen werden. Und zwar auch sehr klar und gesagt werden, das geht so nicht. Und ich finde, das ist nicht schön für unser Land, dass das jetzt lauter gesagt wird. Aber umso klarer und vielleicht auch selber laut muss man gegenhalten. Für mich jedenfalls war es ganz erschreckend, was wir mitgekriegt haben, als sich da einige in so einer Villa in Potsdam versammelt haben und einen erheblichen Teil der Bürgerinnen und Bürger unseres Landes remigrieren lassen wollte. Das klingt so und ist genauso böse gemeint, wie man denkt. Und das hat es alles schon mal in der Sprache unseres Landes gegeben mit ganz furchtbaren Folgen. Und deshalb finde ich, gibt es zwei Dinge. Jeder kann mit mir diskutieren über alles, über Wohnungsbau, über Heizen, über die Frage, ob wir Entwicklungspolitik haben sollten oder gar nicht. Ob die Frage, was wir machen, in welchen Ländern, über Frieden und Sicherheit, über Windkraftanlagen. Und ich bin mit jeder Diskussion einverstanden. Aber die Demokratie, die darf nicht in Frage stehen. Und da ist die Grenze und da muss man sagen, du nicht.
Also Sie haben es gehört, wir bleiben locker. Jede Frage ist erlaubt. Dann war die nächste. Blauer Pulli, rosa Kragen.
Schönen guten Tag, Bundeskanzler.
Warten Sie noch einen Moment, bis das Mikrofon da ist und versuchen Sie es vielleicht ohne Zettel.
Ja, ich komme auch drauf. Schön da. Erstmal möchte ich meinen Respekt vor Ihrer Äußerung sagen zu dem Taurus-Projekt, das Sie Nein gesagt haben. Und ich teile Ihre Auffassung, dass man mit einer dieser Waffe den Krieg nicht beenden kann, sondern andere Wege gehen müssen. Dafür ziehe ich den Hut vor Ihnen. Meinen Respekt haben Sie. Warum Grund, warum ich komme? Oh, sehen Sie diese Geschichte. Aber nun eine allgemeingültige Frage, und zwar die erneuerbaren Energien. Und mich verwundert es eigentlich jedes Jahr, wenn ich so auf den Zettel gucke und die Energieabrechnung kommt. Und ich habe mich letztes Jahr so wunderbar erfreut mit der Entscheidung, dass die EEG-Umlage wegfällt. Und da atmet der Mensch durch und sieht, dass die Raten runtergehen. Aber jetzt bin ich wieder ein bisschen geschockt. Die erneuerbaren Energien sind immens in Land Brandenburg gewachsen. Und wenn man nur richtig zur Küste guckt, wo sie ja auch einen Heimatstandort hatten und die Windräder und alles Mögliche, und wir eigentlich sehr intensiv dort in der Region aktiv sind. Und wir streiten uns jetzt über das Netzentgelt. Eigentlich wäre es ja mal günstig. Der Wettbewerb wird ja durch Menge forciert. Wir produzieren viel, sitzen auf die hohen Netzentgelte. Mitteldeutschland, wenn man von Mitteldeutschland guckt, nach Norden, sind wir sehr stark. Dreht man sich um und guckt nach dem Süden, ne? Die tun wenig und die haben die geringsten Netzentgelte. Kann man da nicht einen Konsens finden und den Bürgern, die sich bereit erklären, ihre Ziele zu verfolgen, und von Herrn Habeck auch mein Respekt, dass er die Macht hat, dass man sagt, okay, wir entlasten auch damit den Bürger hier. Sie stellen das Land zur Verfügung, wir haben einen Vorteil. Und warum wollen wir den Vorteil nicht ausschöpfen? Für uns alle in der Region. Und sagt, okay, Mitteldeutschland ist eine Grenze, bis der Herr Söder auf der anderen Seite seine Kabel Erde technisch geschaffen hat, dann soll er eben ein bisschen mehr bezahlen, wenn er unsere Energie haben will. Darum bitte ich Sie.
Schönen Dank für die Frage und auch für die freundliche Bemerkung am Anfang. Ja, wir haben die Netzentgelte entlastet, indem wir die EEG-Umlage aus Steuermitteln finanzieren. Die ist vorher über die Netzentgelte bezahlt worden. Das sind bis zu 20 Milliarden Euro im Jahr, die wir die Bürgerinnen und Bürger entlastet haben und auch viele Unternehmen, die diese Netzentgelte mitzahlen mussten. Also schon ein großer Schritt. So richtig gemerkt hat es erstmal keiner, weil ja alles wieder teurer wurde, dadurch, dass plötzlich das Gas gekappt wurde von Putin, das nach Deutschland kommen sollte und wir deshalb zu irren Preisen Gas für die Stromproduktion und andere Energiesachen einkaufen mussten. Aber da sind wir jetzt fast durch mit den neuen Flüssiggasterminals an den norddeutschen Küsten, mit dass wir viele andere gefunden haben, die uns beliefern, und dem Ausbau von Pipeline-Strukturen, die wir dazu brauchen. Jetzt geht es darum, dass wir den Vorteil, dass erneuerbare Energien langfristig günstiger sind als alles andere, was wir haben könnten, auch nutzen. Und dazu muss man zwei Dinge hinkriegen. Das eine ist, dafür sorgen, dass es überall in Deutschland so ist. Das haben Sie richtig angesprochen. Das zweite, dass wir die großen Übertragungsnetze schnell bauen, damit der Strom, der an der einen Stelle produziert wird, woanders hingelangen kann. Da haben wir jetzt gerade eine unglaubliche Beschleunigung erreicht. Da purzeln jetzt die Genehmigungsbescheide für die Leitung alle so aus dem, sag ich mal, Behördenautomaten. Stimmt nicht so, aber in der Art und Weise. Und das hilft auch, weil wir haben Gesetze geändert und die Zeit jetzt genutzt, damit es schneller geht. Und wir haben sogar noch einen Schritt draufgelegt. Wir haben gesagt, das passiert uns ja wieder. Wir gucken mal, wie ist 2045 das Stromnetz der Zukunft und wie viele große Leitungen brauchen wir dann noch? Die sind jetzt schon in der Planung, damit das alles rechtzeitig fertig wird und sich nicht so verzögert, wie das die letzten 10, 15 Jahre immer der Fall war. Also ein guter Fortschritt zu den Netzentgelten. Durch die Tatsache, dass dort, wo viel Windkrafträder stehen, es höhere Netzentgelte gibt, weil die Anschlusskosten vom Verteilnetz getragen werden als anderswo. Dazu ist jetzt ein Gesetz verändert worden und die Bundesnetzagentur befindet sich jetzt gerade mit den Ländern in einem Anhörungsverfahren. Und deshalb kann ich Ihnen, glaube ich, vorhersagen, dass das jetzt demnächst gerechter zugehen wird, ganz in Ihrem Sinne.
Jetzt hatte ich zwei Herren, deshalb machen wir jetzt mal weiter mit einer Dame, und zwar mit einer jungen, gestreifter Pullover, auch eine Brille. Und sie freut sich darauf, ihre Frage zu stellen an den Bundeskanzler.
Ja, sehr. Hallo, Herr Scholz. Mein Name ist Lilly Rosenthal. Ich studiere aktuell an der Charité in Berlin im vierten Semester Gesundheitswissenschaften. Parallel bin ich als Werkstudentin in einem Pflegeunternehmen tätig und auch im Start-up-Bereich. Und ich habe eigentlich eine recht persönliche Frage an Sie, und zwar gerade vor dem Hintergrund der aktuellen Situation im Gesundheitswesen, im Pflegenotstand. Was würden Sie mir raten, in welchem Bereich würde ich später in die Selbstständigkeit gehen?
Also ein Gesundheits-Startup für die Pflege. Aber nein, ich glaube, das sind alles Bereiche, wo Sie eins sicher sagen können, das wird Beschäftigung, da wird es viele brauchen, die da was tun. Wir haben eher einen Mangel an Fachkräften, etwa im Pflegebereich, und müssen dafür tun, dass da mehr sich für entscheiden. Und was ganz wichtig ist, dass die Arbeitsbedingungen so viel besser sind, dass mehr im Beruf verbleiben. Das werde ich nie vergessen, durchschnittliche Verweildauer. Und da sind alle, die 40 Jahre dabei sind, mitgerechnet. im Pflegeberuf 8 bis 9 Jahre. Das heißt, da läuft irgendwas schief. Wenn da mehr von länger dabei wären, hätten wir wahrscheinlich weniger Knappheit, was Pflegekräfte betrifft. Und natürlich müssen wir unsere Ressourcen auch vernünftig einsetzen. Das versuchen wir jetzt gerade hinzukriegen mit den Entscheidungen für die Pflege, also für das Gesundheitssystem, die gerade im Gange sind. Aber Frauen und Männer, die das tun, werden überall gebraucht. Da gibt es alles Mögliche, aber keinen Mangel an Beschäftigung. Und insofern viel Glück.
Und wir machen direkt hier vorne weiter. Der junge Mann im hellblauen Pullover.
Ja, schönen guten Tag. Wir hatten ja gerade schon das Thema der Demokratie. Und ich bin da halt der Meinung, dass die in einer schlechten Verfassung ist im Moment. Weil etablierte Politik und Medien, die sprechen so gefühlt immer eine Sprache. Aber es ist halt nicht mehr so die Sprache der Mehrheit. Ne? Also wenn ich mich so umhöre und da auch Umfragen mir angucke, dann habe ich das Gefühl, dass die Menschen es halt leid sind, nur alle 4 Jahre zu wählen und dann quasi dann halt merken, dass Parteipolitik irgendwie an den Interessen der Menschen vorbeiläuft. Denn viele Problemlösungen, die werden halt nicht richtig angegangen, sondern aus parteipolitischen Kompromissen heraus immer bloß so halb gelöst. Ne? Und das Wahlergebnisse führen halt durch Brandmauern nie zu Änderungen. Ne? Also da werden immer gewisse Sachen ausgegrenzt und deswegen kommt es halt nicht zu einer Änderung der Politik an und für sich. Wenn der Wind der Veränderungen weht, dann bauen die einen halt Mauern und die anderen Windmühlen. Jetzt komme ich zu meiner eigentlichen Frage.
Dankeschön.
Ich bin der Meinung, dieses Land braucht eine direkte Demokratie. Wir haben ja jetzt dieses Jahr bald 75 Jahre Grundgesetz. Somit wäre der richtige Zeitpunkt, unserer Verfassung mal ein Update zu geben, damit wir der Verfassung halt mal einen Aufpasser, einen neuen an die Seite stehen, nämlich das Volk. Und halten Sie es daher nicht für sinnvoll, am 35. Jahrestag der Friedlichen Revolution eine Volksabstimmung über die Aufnahme der direkten Demokratie ins Grundgesetz zu initiieren? Wir haben ja den Artikel 146 im Grundgesetz, der würde es Ihnen ja ermöglichen, dort eine Abstimmung machen zu lassen. Weil ich finde halt, die Mehrheit im Land möchte gerne selber entscheiden über Atomausstieg, Außenpolitik, Migration oder Verwendung unserer Steuern. Also ich habe halt das Gefühl, dass viele mit den Entscheidungen, die getroffen werden, gar nicht mehr mitgehen. Also dass quasi Berlin, wie man ja so sagt, in einer Blase lebt und nicht mehr mitkriegt, was halt los ist. Das ja. Finde ich halt, die direkte Demokratie würde halt dieses Gefühl dem entgegensetzen.
Ja, ich will Ihnen gerne auf die Frage antworten, aber doch noch ein bisschen was sagen, auch zu Ihrer Beschreibung der Lage. Dass ich solche Bürgergespräche mache und auch sehr, sehr viele davon und auch nicht nur solche, die ich selbst organisiere, sondern wo ich mich auch einladen lasse und einfach vorbeikomme. Na, ganz so einfach ist es nicht, aber in der Art und Weise. Das hat ja auch was damit zu tun, weil es mich bestärkt, auch bei dem, was ich politisch richtig finde. Denn bestimmte Fragen werden nicht so umfassend diskutiert, wie sie mir hier begegnen. Also Sie haben vorhin die Taurus-Frage angesprochen und die Frage, was soll man tun? Ich bin ja dafür, und das sage ich auch hier nochmal, dass man die Ukraine unterstützt. Die müssen sich gegen den russischen Angriffskrieg verteidigen können und die sind überfallen worden, damit es kein Missverständnis gibt. Aber trotzdem müssen wir natürlich genau bedenken, was wir machen. Und die Fragen, die man öffentlich gestellt bekommt, sind andere als die, die ich in einer solchen Runde wie hier, die auch öffentlich ist, aber eben nicht also anders stattfindet, gestellt bekommt. Und das, finde ich, ist natürlich eigentlich eine Aufgabe, dass man, wenn man da zuschaut, nicht das Gefühl hat, meine Meinung kommt da nicht vor oder wenn, dann kommt sie nur von irgendwem, den man nicht so ganz ernst nehmen kann, vor und das ist ja auch nicht schön. Und deshalb finde ich schon, dass es ganz zentral ist, dass wir solche Gesprächsformate haben und dass das auch klarer wird, welche Breite an Meinung wir haben. Ich bin schon der Meinung, dass es Brandmauern geben muss, das will ich Ihnen ganz klar sagen. Und zwar einfach, weil die Grenze ist, wo die Demokratie gefährdet ist und wo politische Positionen vertreten werden, die für die Freiheit unseres Landes und von jedem Einzelnen von uns gefährlich sind. Das steht alles in unserem Grundgesetz und das haben wir uns sauer erkämpft. Denn das ist ja schon so, dass wir den ersten demokratischen Versuch, den wir hatten in der Weimarer Republik, gesehen haben, dass der zusammengebrochen ist am Zusammenspiel der Radikalen, der Kommunisten und dann ganz besonders der Nationalsozialisten. Und das ist eine Mehrheit für das, was man vernünftigerweise an unterschiedlichen Meinungen haben kann, nicht gegeben hat und das zu dieser schrecklichen Konsequenz geführt hat, die wir mit der faschistischen Diktatur in Deutschland erlebt haben. Und dann haben wir ein Grundgesetz gemacht und die Mütter und Väter des Grundgesetzes haben ganz bewusst überlegt, wie kriegen sie hin, dass unsere Verfassung so ist, dass sie sowas eher nicht möglich macht. Dazu gehört zum Beispiel, dass man nicht alle 3 Monate die Regierung stürzen kann, was damals passiert ist, sondern wir gesagt haben, das geht eigentlich ganz schwer, dass man nicht jeden Tag Neuwahlen machen kann, sondern gesagt haben, das geht ganz schwer, dass wir ein Verfassungsgericht haben, das der Regierung sagen kann und dem Gesetzgeber, nee, so nicht. Das, finde ich, sind gute, gute Errungenschaften. Die haben sich entschieden, und das will ich auch, finde ich auch richtig, für die repräsentative Demokratie, also eine, wo Abgeordnete, die das Volk wählt, am Ende die Gesetze machen. Das kann man ergänzen auch durch plebiszitäre Elemente, das will ich ausdrücklich dazu sagen. Ob das auf Bundesebene eine geeignete Sache ist, wage ich aber sehr zu bezweifeln. Das will ich mich nicht verstecken. Wir haben die Möglichkeit auf Landesebene und das ist mal gut genutzt worden, mal nicht so. Und ich als Bürger bin auch nicht mit jeder Entscheidung einverstanden, die manchmal dabei rauskommt, weil die dann doch so ist, dass sie für das, was für uns alle wichtig ist, nicht klappt. Also will ich mal sagen, dass bei dem früheren Flughafen in Berlin dann ein Volksentscheid gesagt hat, da bauen wir mal keine Wohnung, obwohl die Leute Schlange stehen auf der Wohnungssuche. Das hat mir nicht so ganz eingeleuchtet. Ja, haben sie auch dafür gestimmt. Ja, aber hätten sie mal nicht tun sollen. So, also diese... Ja, das ist auch okay, aber ich wollte nur sagen... Irgendwie muss man ja auch abwägen, was geht jetzt am besten gut aus. Und darum ist also meine persönliche Meinung, das spielt im kommunalen Bereich auf Landesebene eine gute Rolle. Für das Grundgesetz ist es eine Sache, wo ich sehr für den ganz Deutschland, wo ich sehr zurückhaltend bin, weil das vielleicht auch dazu führen kann, dass eine sowieso schon sehr aufgeregte politische Debatte noch ein bisschen aufgeregter wird. Ansonsten mitmachen in Parteien, mitdiskutieren, wählen gehen. Ich finde das nicht so schlecht, dass man alle 4 Jahre in Deutschland wählen kann. In anderen Ländern lassen Leute ihr Leben, weil sie dafür kämpfen, dass sie wählen können. Und das sollten wir mal als große, große Freiheitserrungenschaft verstehen.
Dann haben wir eine Frage in der 4. Reihe von einer Dame im gelben Pullover.
Diana Rosenthal, guten Tag. Ich habe eine konkrete Frage Richtung Außenpolitik. Im Herbst wird ja in Amerika gewählt. Gegebenenfalls wird jemand wiedergewählt. Und das macht mir persönlich durchaus Sorgen. Und ich würde mich besser fühlen, wenn ich wüsste, wie die Bundesregierung sich auf dieses Szenario einstellt.
Also zunächst mal, finde ich, sollten wir nicht alles schon für gelaufen halten. Also der jetzige Präsident ist derjenige, der bei der letzten Präsidentschaftswahl die meisten Stimmen gekriegt hat, die je jemand, der für die Präsidentschaftswahlen kandidiert hat, bekommen hat. Das ist jetzt schon keiner, der völlig unterschätzt werden darf, auch in seinen Fähigkeiten als Wahlkämpfer. Das hat er tatsächlich geschafft. Wir müssen sagen, sein Gegenspieler hat bei dieser Wahl die 2 meisten Stimmen gekriegt, die je auf jemanden entfallen sind. Insofern wird das bestimmt auch wieder zeigen, wie polarisiert die politischen Debatten in den USA sind. Warum glaube ich, dass Joe Biden durchaus eine Chance hat, da auch erfolgreich zu sein? Erstens hat er eine Leistungsbilanz, was die wirtschaftliche Entwicklung betrifft, die gar nicht so schlecht ist. Zweitens ist er wahrscheinlich unter denjenigen, die in der amerikanischen Politik tätig sind, so ziemlich der Erfahrenste, was internationale Politik betrifft. Und das ist auch gut, weil wir natürlich sehr viel Wert legen auf die transatlantische Zusammenarbeit, auf die Zusammenarbeit in der NATO und darauf, dass jemand einen klugen Blick dafür hat, wie man Frieden und Sicherheit in der Welt gewährleisten kann. Am Ende werden wir sehen, wie es ausgeht. Das ist nicht in unserer Hand und das müssen wir auch akzeptieren, was die Bürgerinnen und Bürger der USA entscheiden. Ich kann nur sagen, natürlich machen wir uns Gedanken, wie das geht. Dazu zählt aber auch, dass man nicht sowas machen soll wie aufgeben, weil man sich jetzt erstmal der Anstrengung nicht unterzieht. Also, auch letztes Mal gab es Diskussionen über NATO. und transatlantisches Bündnis. Am Ende ist es alles zusammengeblieben, auch wenn es aufregend war. Und deshalb sollten wir das, was für unsere Sicherheit so wichtig ist, nicht einfach aufgeben in dieser Frage. Und wir müssen unseren Beitrag leisten, indem wir das, was wir selber für unsere Sicherheit zu leisten richtig finden, auch machen. Und dazu zählt selbstverständlich, dass wir jetzt mehr für die Bundeswehr ausgeben, dass wir 2% der Wirtschaftsleistung dafür einsetzen, dass unsere Verteidigung entsprechend der NATO-Kriterien gewährleistet ist. Wir haben ein Sondervermögen auf den Weg gebracht und die NATO in Europa arbeitet viel enger zusammen, als das früher der Fall war. Also da gibt es schon Ausgangsbasen für eine Vorbereitung auf diese Welt und den Rest möchte ich nicht öffentlich teilen.
Ihre Fragen an den Bundeskanzler. Hier vorne haben wir einen jungen Mann, ganz schnieke, wie man hier sagt, im schwarzen Anzug.
Hallo, Herr Bundeskanzler. Mein Name ist Leshadido. Ich komme aus dem Irak. Seit 8 Jahren bin ich in Deutschland. Bin von Baden-Württemberg eingereist. 8 Stunden habe ich hinter mir. Ich bin hier wegen einem wichtigen Anliegen, besonders für uns Jesiden. Ich gehöre zu der Religionsgemeinschaft der Jesiden. Wir wurden, wie auch Deutschland, als Völkermord anerkannt. Wir wurden von 12 ernannten islamischen Staat verfolgt und das wurde auch in 12 Ländern als Völkermord anerkannt. Und Deutschland auch darunter am 19. Januar 2023. Leider 3 Monate später oder 4 Monate später haben sie ein Rückführungsabkommen mit dem Irak abgeschlossen, in dem die Jesiden nicht ausgeschlossen wurden. Dadurch werden die Jesiden jetzt vermehrt abgeschoben, obwohl noch immer mindestens 200.000 Jesiden in den Zelten leben. Und in die Region ist noch so, wie es war. Also ich fordere kein Geld von Ihnen oder von Deutschland, sondern einfach die Solidarität. Wir haben einen offenen Brief an Nancy Faeser gerichtet mit knapp 40.000 Unterschriften. Leider kam einfach nichts. Ich übergebe Ihnen jetzt mal persönlich, dass ich das ein...
Ja, ne? Ja.
Bitte behalten Sie. Und das andere ist, seit 6 Monaten versuchen wir ein Treffen mit Ihnen zu organisieren. Ist auch nicht zustande gekommen. Und das ist auch mit bitte eine persönliche Frage an Sie wegen einem Treffen. Und da komme ich zu dem Antrag zur Anerkennung des Völkermords an den Jesiden am 19. Januar, welcher von der Ampelregierung und CDU-CSU geschrieben wurde und einstimmig im Deutschen Bundestag verabschiedet wurde, auch von nicht-demokratischen Parteien. Und da haben Sie als Bundesregierung, auch CDU-CSU, Punkt 19 geschrieben, Jesiden und Jesiden werden weiterhin verfolgt und diskriminiert. Darum müssen wir ihnen auch Schutz gewähren. Und das sei auch eine Lösung für Traumabewältigung und so weiter. Aber, und auch Ausschuss für Menschenrechte hat Mitte November 2023 diese Abschiebung kritisiert. Und auch in einem Abkommen, was Deutschland auch unterzeichnet hat, also gemäß Artikel 33 Absatz 1, Verbot der Ausweisung und Zurückweisung der Genfer Flüchtlingskonvention von 1921, ist festgelegt, dass kein Vertragsstaat eine Person in ein Land zurückschicken darf, in dem ihr Leben, ihre Freiheit oder ihre Menschenrechte bedroht sind oder in dem Folter, unmenschliche Behandlung zu erwarten sind. Und das Ganze trifft bei uns zu. Und jetzt mal nur meine Bitte an Sie, also Herr Bundeskanzler, im Namen aller Jesiden Völkermordsopfer, ich bitte Sie dringend darum, die Abschiebung von Überlebenden zu stoppen. Und meine Frage an Sie, wie rechtfertigen Sie, Herr Bundeskanzler, als Kanzler eines Landes, in dem die größte Diaspora der Jesiden außerhalb des Iraks lebt und das als erstes Land, die direkt nach der Anerkennung des Völkermords begonnen hat, die Opfer abzuschieben, Abschiebungen von diesen Opfern in ihren frühen Verfolger statt, obwohl die vorherigen Fakten gezeigt haben, dass solche Abschiebungen für die Jesiden nicht angemessen sind. Und auch Sie haben in einer kleinen Anfrage an Fraktion Linke Februar 2023 die Abschiebungen für die Jesiden nicht als zumutbar eingestuft. Danke.
Deutschland hat Schutz gewährt und gewährt weiter Schutz. Sie haben das gesagt, die größte jesidische Diaspora im Vergleich zu vielen, vielen anderen Ländern der Welt. Das ist schon eine ganz besondere Leistung, die unser Land da auf sich genommen hat. Was auch gelungen ist, dass die internationale Koalition den IS in Irak besiegt hat und dass deshalb es gelungen ist, die Bedingungen zu ändern, dort jetzt wieder Stück für Stück ein demokratischer Staat entstehen kann, der gut und besser regiert werden kann. Und ich finde, das gehört schon auch zu den Leistungen, die ja mit dazu zu zählen sind, dass man vor Ort mitgeholfen hat, dass eine Situation entsteht, die Sicherheit und Frieden vor Ort gewährleistet. Nicht zu vergessen, dass deutsche Soldaten auch im Irak stationiert sind, um Sicherheit zu gewährleisten. Auch das ist etwas, was wir ja machen. Und die haben da schon einen sehr brenzligen Job, wenn ich das ausdrücklich sagen darf. Wir haben auch sehr viel Geld ausgegeben, um zum Beispiel in der Region in Sinjar das wieder möglich zu machen, dass man zurückkehrt, dass man dort leben kann, dass dort Entwicklungen stattfinden können, die funktionieren. Und deshalb ist die Situation, in der wir jetzt sind, dass es viele gibt, die sind anerkannt und die haben einen Aufenthaltsstatus, dass es viele gibt, die in ihren Verfahren sich befinden und dort wird jeweils im Einzelfall entschieden, ob hier Schutzbedürfnisse existieren oder nicht. Und dazu gehört übrigens selbstverständlich die Beachtung der Frage, ob jemand, wenn er zurückkehren muss, mit Verfolgung rechnen muss. Und das ist etwas, wozu wir uns alle gemeinsam auch verpflichtet fühlen. Und das wird in diesen Verfahren sorgfältig geprüft, die ja teilweise auch über mehrere Instanzen stattfinden können. Insofern ist der Rahmen und die Rechtslage dafür ganz gut aufgestellt. Und was ja auch noch existiert in unserem Land, diejenigen, die als Flüchtlinge hier leben, können oft selber hier bleiben, wenn sie gut integriert sind, die deutsche Sprache sprechen, eine Arbeit aufgenommen haben und auf ähnliche Weise tätig sind. Da gibt es dann ja noch eine weitere Möglichkeit, seinen eigenen Aufenthalt zu verfestigen, die auch von vielen sehr wahrgenommen wird, um es so zu sagen. Ja, aber ich will das noch mal ausdrücklich sagen. Es ist jetzt so, dadurch, dass der IS besiegt ist, dass alle Fälle einzeln geprüft werden vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge. Und die Berichte, die ich bekomme, die machen das mit großer Sorgfalt und in großem Verständnis für die Situation. Und wenn die Entscheidungen nicht akzeptiert sind, wenn sie negativ ausfallen, was mal so ausgeht, es gibt da also keine Gesetzmäßigkeit, dann ist es so, dass das natürlich vor den Verwaltungsgerichten auch noch mal getestet werden kann. Also ich glaube, wir haben da eine sehr vorsichtige Praxis mit der schwierigen Situation. Aber das Wichtigste ist, dass wir alles dafür tun und auch weiter tun werden können, dass die Jesiden auch im Irak sicher leben können. Denn da sind ja sehr viele und das soll auch aus unserer Sicht so sein.
Dankeschön für Ihre Frage, für Ihr Anliegen. Und wir wollen natürlich so vielen Menschen wie möglich die Möglichkeit geben, eine Frage zu stellen. Hier haben wir direkt eine junge Dame im schwarzen Hemd und blauer Jeans mit der nächsten Frage.
Genau. Dankeschön. Also mein Name ist Anlua Milde. Ich bin Teil des Jugendforums hier in Brandenburg. Wir engagieren uns dafür, dass Jugendliche einen Raum haben, sich politisch zu engagieren, vor allem die, die politisch interessiert sind. Wir haben so einen gewissen Altersrahmen, aber es geht vor allem darum, dass man sich hier engagieren kann, dass man Raum hat und dass man auch andere Leute kennenlernt, die ähnlich denken. Und wir beschäftigen uns viel, wir reden viel über auch internationale Themen und Fragen und viele von uns haben natürlich auch den Rechtsruck hier in Brandenburg direkt vor der Tür und sie haben die Demokratie angesprochen. Wir haben jetzt gerade hier auch nochmal über Asylpolitik besprochen. Was ich mich persönlich frage oder auch die Frage, die uns im Jugendforum viel beschäftigt ist, wie rechtfertigen Sie, dass Ihre Partei unter anderem, auch andere Parteien, sich den Kampf gegen den Rechtsruck auf ihre Fahnen geschrieben haben und gesagt haben, okay, dafür möchten wir jetzt einstehen. Und gleichzeitig sagen Sie als Kanzler der SPD, wir müssen endlich im großen Stil abschieben. Wie passt es zusammen, dass eines der wichtigsten Menschenrechte ist, dass es das Recht auf Asyl gibt und dass Menschen dieses Asylrecht auch ausleben können in all ihrer Freiheit. Es sterben immer noch tausende Menschen im Mittelmeer, die vor Krieg, Verfolgung und Leid fliehen. Wie passt das zusammen, dass Sie diesen rechten Aussagen von nicht-demokratischen Parteien entgegenkommen und da reinspielen, wenn Sie sagen, dass wir im großen Stil abschieben müssen, wenn wir, wie Sie selbst erwähnt haben, auch abhängig sind von Menschen, die nicht aus Deutschland kommen und die unseren Wohlstand enorm beigetragen haben? Vielen Dank.
Zunächst mal schönen Dank fürs Engagement, für die vielen Diskussionen. Und wenn es irgendwie passt, komme ich auch mal gern vorbei und dann können wir diskutieren. Ich will aber gern was zur Sache sagen. Deutschland ist ein weltoffenes Land. Das ist eine Grundlage unseres gegenwärtigen Wohlstands. Viel mehr, als sich viele Leute das erzählen. Wenn das nicht schon in den 60er Jahren losgegangen wäre, übrigens in beiden Teilen Deutschlands, dann wäre das nicht erfolgreich vorangegangen in Deutschland, weil wir immer wieder Arbeitskräftemangel gehabt hätten. Und jetzt für die nächste Zukunft gibt es ja schon einen Bestseller, den man kaufen kann mit dem Titel Arbeitermangel. Das ist, wenn man 20 Jahre rückwärts denkt und die hohe Arbeitslosigkeit, die wir um die Jahrtausendwende hatten, im Blick hat, schon eine sehr bemerkenswerte Entwicklung, dass wir für die nächsten 10, 20, 30 Jahre in Deutschland vor allem das Problem mit nicht genug Arbeitskräften haben werden und nicht umgekehrt. Eigentlich ganz schön, erstmal aus der Sicht von uns allen, weil wir etwas sicherer leben können, aber natürlich für unsere Wirtschaft gleichzeitig eine große Herausforderung, wie jeder Handwerker merkt. Jede Pflegeeinrichtung, jedes Krankenhaus, jede Fabrik, alle wissen davon, das ist so. Und da müssen wir also was tun. Das haben wir auch möglich gemacht. Zum Beispiel mit dem, was ich vorhin gesagt habe, mit dem Arbeitskräfteeinwanderungsgesetz, wo Leute kommen können, auf einem legalen Wege, die gebraucht werden als Arbeitskräfte. Und wir haben das sogar ein bisschen offener gemacht, selbst wenn man noch keinen Vertrag hat, aber es hochwahrscheinlich ist, weil man Deutsch kann, weil man was kann, was hier gebraucht wird, oder weil man eine Ausbildung hier beginnen will, geht das. Und wir haben auch möglich gemacht, das ist das, was ich eben gesagt habe, dass jemand, der in der Ausbildung ist und oder ordentlich arbeitet und gut integriert ist, auch eine Chance hat, falls es mit dem Schutzgesuch eigentlich nicht klappt, weil dann wir sagen, ja, ja, keine Straftaten, deutsche Sprache, gut integriert, passt ja alles zusammen. Gleichzeitig muss ein Land, das aus gutem Grund sagt, wer flieht vor politischer Verfolgung, weil er Angst hat, ins Gefängnis zu kommen, weil er als Bevölkerungsgruppe verfolgt wird und um Leben und Sicherheit ringen muss, weil man einfach vor dem Krieg davonrennt oder was weiß ich, die müssen hier in Deutschland Schutz finden können. Nur wer das sagt, muss gleichzeitig die Bereitschaft haben zu sagen, das ist anders als bei der Arbeitskräftezuwanderung, eine, wo wir prüfen, stimmen die Gründe auch. Ist das so? Also, bist du weggelaufen vor einem Krieg, um dein Leben gerannt? Ist es so, dass du politisch verfolgt worden bist? Weil natürlich das Leben in unserem Land so attraktiv ist, dass nicht alle, die hierher kommen, tatsächlich einen solchen Grund haben, sondern ein Teil. Bei manchen Ländern ist das offensichtlich, da sind es 80%, die anerkannt werden, oder 100. Bei anderen Ländern ist es nur 8% oder 2%. Und deshalb ist es wichtig, dass wir Verfahren haben, in denen geguckt wird, stimmt's nun oder stimmt's nicht. Und damit das nicht so ist, dass man hier schon jahrelang gewesen ist und jeder denkt, der die kennt, na, diesen netten Menschen, der muss doch jetzt bleiben können, dass wir schnell sind mit den Verfahren. Dazu haben wir jetzt was gemacht, mit Gesetzesänderungen, aber auch indem wir mit den Ländern vereinbart haben, dass das vorankommt. Zum Beispiel sollen jetzt bald alle Ausländerbehörden digitalisiert sein. Dauert noch 3 Jahre, haben sie mir gesagt, aber ist ja schon mal was. Wir haben jetzt gesagt, es gibt Rheinland-Pfalz, da dauert ein erstinstanzliches Verfahren, wenn man vor Gericht zieht, wenn man abgelehnt worden ist, 3,5 Monate, in anderen Ländern 20 oder 40. Wenn da einige sich laut zu Wort melden, denke ich manchmal, mach mal deine Arbeit, das wäre auch ganz schick. Also da sind Dinge, die man tun kann. Aber das gehört zur Wahrheit auch dazu. Ein Land, das Schutzgebiet bietet, muss sagen, wenn das nicht geklappt hat mit der Anerkennung, musst du auch wieder gehen. Und das Wort, wenn man das nicht freiwillig tut, ist dann eben eine Abschiebung. Und es gehört dazu, dass wir, weil wir uns zum Asylrecht bekennen, weil wir dieses Schutzversprechen eingehen, dann auch die Kraft haben zu sagen, das kann von Ausnahmen, über die ich eben gesprochen habe, dann auch nicht so bleiben, dass so sein, dass man bleiben kann. Was machen wir jetzt, damit das einfacher wird? Zu unserem Gunsten, aber auch insgesamt. Wir sagen, wir wollen gerne legale Wege haben, über die Arbeitskräftemigration, über die ich eben gesprochen habe, über Leute, die studieren und darüber eine Zulassung haben und. Und dafür wollen wir mit den Ländern, aus denen viele kommen, wenn man überhaupt mit denen reden kann, bei einigen ist es nicht so, weil das ganz schlimme Finger sind, aber ansonsten, also Afghanistan zum Beispiel oder Syrien, da gibt es auch nicht viel, was wir miteinander bereden können. Aber mal abgesehen, wir wollen mit all den anderen Vereinbarungen haben, wo wir sagen, es gibt einen legalen Weg, den kann man beschreiten, aber ihr nehmt bitte alle zurück, wenn wir sagen, die können nicht bleiben. Und da sind wir gerade dabei, immer mehr Länder davon zu überzeugen, dass das fair ist für alle dort. Und fair ist auch aus unserer Perspektive. Und ich hoffe, dass nicht so schnell, wie wir das wünschen würden, aber auf Dauer durch einen solchen Weg uns auch erspart bleibt, dass so viele sich auf die lebensgefährlichen Routen durch afrikanische Wüsten und durch das Mittelmeer machen und so viele dabei ums Leben kommen. Das ist ja überall, wo reiche Länder auf weniger reiche Länder stoßen. An der amerikanischen Grenze nach Südamerika zum Beispiel und an vielen anderen Orten der Welt ist es gleichermaßen. Und das Problem wird auch nicht verschwinden. Aber wir müssen dann einen Umgang damit finden, wie er sich für eine gute Demokratie gehört, die aber auch natürlich darauf achten muss, dass nicht jeder sagen kann, ich bin jetzt hier und jetzt bleibe ich auch. Das geht nicht. Wir haben jetzt gerade 300. Geburtstag von Herrn Kant und der hat ein Weltbürgerrecht als Thema entwickelt, aber gesagt, das ist ein Besuchsrecht. Über die Frage, ob man bleiben kann, müssen die Staaten entscheiden, in die man geht.
Wir haben noch knapp 30 Minuten in diesem Kanzlergespräch und auch ich will auch insbesondere die ermutigen, die sich vielleicht bisher noch nicht getraut haben, heben Sie den Arm. Wir haben hier eine Dame mit einer goldenen Brille.
Ja, schönen guten Abend, Herr Bundeskanzler. Mein Name ist Silke Schaffer-Nitschke. Ich bin als Rechtsanwältin hier in der Stadt Brandenburg an der Havel tätig und zwar auf dem Gebiet des Erbrechts. Zu mir kommen ganz viele Mandanten, die ihre Nachfolge gerne regeln möchten. Und es werden immer mehr Menschen, die Angst vor Verarmung haben. Die Angst davor haben, dass es nichts mehr zu vererben gibt. Und zwar vor dem Hintergrund der stetig steigenden Pflegekosten. Sie wissen wahrscheinlich, dass der Eigenanteil in einem Pflegeheim zurzeit 2.500 bis 4.000 Euro kostet. Die durchschnittlichen Renten, Altersrente, beträgt wohl 1.100 Euro. Das heißt, das Vermögen geht drauf. Eine Erhöhung der Leistung aus der Pflegeversicherung sehe ich nicht. Jedenfalls ist mir da nichts bekannt. Da ist meine Frage, ist da etwas geplant? Und, das ist eigentlich eine Doppelfrage, lohnt sich für arbeitende Menschen heute noch sparen? Was ohnehin schwer fällt aufgrund der stetig gestiegenen Lebenshaltungskosten? Ja, das ist meine Frage.
Ja, schönen Dank. Den Übergang vom Erbrecht fand ich jetzt spannend, aber es ist ja auch eine Frage, die viele umtreibt. Insofern finde ich das auch richtig. Aber erstmal bin ich ganz froh darüber, dass wir mit der Pflegeversicherung Strukturen haben, die diejenigen, die pflegebedürftig werden, nicht alleine lässt. Ich erinnere mich nämlich ganz gut, in den 80er Jahren habe ich, das gab es damals noch, Zivildienst gemacht in einem staatlichen Pflegeheim. Da war das damals auch schon so teuer mit der gleichen Konsequenz. Allerdings gab es die Pflegeversicherung noch nicht, sondern von ganz wenigen abgesehen waren praktisch alle Sozialhilfeempfänger. Das war die Lage. Und da es ein staatliches Pflegeheim war, hatten sie mich als fertig ausgebildeten Juristen auch gebeten, mal alle Akten durchzugucken. Und ich habe tatsächlich noch Renten gefunden, die man geltend machen kann, was keiner gemacht hatte und ähnliche Dinge. Aber es hat mir sehr deutlich gemacht, was da notwendig ist. Darum ist gut, dass wir die Pflegeversicherung haben und dass wir sie auch weiterentwickeln. Das ist natürlich ein bisschen zweischneidig, denn wir zahlen ja alle auch mit den Beiträgen dafür ein, dass es dann so ist. Und wenn wir die Beiträge zahlen, sind wir meistens auch nicht so happy. Und wenn wir die Leistung bekommen, dann ist es nicht genug. Aber da ist etwas, was wir irgendwie immer vernünftig ausbalancieren müssen. Was ist das Große, was wir uns vorgenommen haben? Dass Stück für Stück bei längerem Aufenthalt der Zuschuss zu den Pflegekosten erhöht wird, sodass man davon weitgehend, wenn man länger in einer Pflegeeinrichtung ist, entlastet wird. Das wird für viele, die lange eine solche Perspektive haben, eine Verbesserung sein und ist auch so gewollt. Gleichzeitig versuchen wir natürlich, die Bedingungen zu verbessern. Das hat auch ganz viel zu tun mit den Frauen und Männern, die in der Pflege arbeiten. Da hat es zum Beispiel auch ganz lange Zeit ganz schlechte Löhne gegeben und so richtig super sind die auch noch nicht. Aber wir haben ein Gesetz gemacht, wir zahlen nur an Pflegeeinrichtungen, die so ungefähr nach Tarif zahlen. Das hat gerade im Osten Deutschlands, aber auch an vielen anderen Stellen in Deutschland zu Lohnerhöhungen geführt, die natürlich die Kosten auch wieder erhöhen. Aber ehrlicherweise, die Frauen und Männer, die das machen, müssen ja auch zurechtkommen. Und insofern ist das etwas, was wir gemacht haben. Also wir sind dran, das stetig weiterzuentwickeln, weil genau das Problem, das Sie beschrieben haben, ist da. Und deshalb ist der wichtigste Beitrag, dass wir sagen, wenn man länger einen solchen Aufenthalt hat, reduziert sich der Anteil, den man selber tragen muss an den Pflegekosten, dann zügig. Und das ist, glaube ich, auch der richtige Pfad aus den Gründen, die Sie gesagt haben.
Machen wir weiter mit Ihren Fragen. Einmal hinter mir haben wir einen Herrn im dunklen Jackett.
Ja, schönen guten Tag, Herr Scholz. Mein Name ist Thorsten Michalek. Ich bin seit sehr langen Jahren in vielen Bereichen der sozialen Arbeit ehrenamtlich und auch beruflich aktiv. Jetzt bei den Betreuungsdiensten der Arbeiterwohlfahrt. Und wir haben ja so das, naja, wir neigen ja dazu, immer gerne zu jammern. Ich bin sehr glücklich, dass wir in Deutschland auf sehr hohem Niveau jammern und nicht auf sehr niedrigen. Das freut mich schon. Und ich möchte ein Good Practice-Beispiel aus dem Land Brandenburg nennen. Es gab im Land Brandenburg, oder gibt immer noch, den Brandenburg-Pakt, wo das Land Brandenburg 2 Milliarden Euro reingelegt hat, was ja für das Land Brandenburg auch wirklich eine sehr hohe Summe ist. Und über den ist Green Care und Green Hospital Möglichkeit zu finanzieren, das heißt energetische Sanierung von Krankenhäusern, aber eben auch von Pflegediensten, wo wir gerade auch bei dem Thema sind, um da auch Elektromobilität zu ermöglichen, weil das, was an Fahrstrecken in der Pflege ist die Elektromobilität sehr gut machbar, die Investitionen aber nicht, weil die Fahrzeuge teurer sind. Und da ist meine Frage, ob auf Bundesebene, nachdem ja die Förderung für Elektrofahrzeuge nicht mehr vorhanden ist, ob es für Menschen, die beruflich mit Fahrzeugen unterwegs sind, ob es da Förderprogramme gibt, ob da was geplant ist, um da Elektromobilität wieder zu stärken, weil wir ja die 1,5 Grad Paris-Ziel haben wir im letzten Jahr erreicht. Leider nicht die Begrenzung, sondern die Temperaturerhöhung. Im Land Brandenburg war der Jahresdurchschnitt 1,5 Grad über dem Durchschnitt der vorindustriellen Zeit. Also das, was mit Paris ja eigentlich begrenzt werden sollte.
Wir schauen uns das an, aus den Gründen, die genannt worden sind. Ich will aber sagen, das Wichtigste, was wir hinkriegen müssen, wenn es um Elektromobilität geht, ist, dass die Preise für die Fahrzeuge billiger werden. Und da bin ich ganz, spreche ich auch immer, wenn ich mit der Automobilindustrie in Deutschland rede. Und ich bin ganz froh, dass einer, der Autos fürs Volk macht, ja, jedenfalls die anderen auch, aber andere und andere Preise, aber wie auch immer, dass der sich fest vorgenommen hat, dass es für 25.000 Euro und auch für unter 20.000 Euro ein Elektrofahrzeug geben soll. Und zwar ziemlich zügig jetzt. Das ist natürlich eine Herausforderung, aber genau das, was notwendig ist, damit das irgendwie wirtschaftlich wird. Das werden wir ja nicht alles auf Dauer durch Subventionen machen können, sondern das muss ja passieren, indem wir gewissermaßen sehen, dass die Herstellungskosten so sinken, was ja die eigentliche Kernkompetenz der Industrie ist, dass sie immer in großen Zahlen, aber billiger produziert und technischen Fortschritt wirksam werden lässt. Alles, was ich so höre, spricht dafür, dass unsere Automobilindustrie ziemlich leistungsfähige Fahrzeuge liefern wird, in den verschiedenen Preissegmenten, aber eben auch da, wo man als normaler Bürger denkt, da komme ich mal ran. Und eben, dass es auch Angebote geben wird, jedenfalls von einem Unternehmen im unteren Preissegment. Und dass das dazu beitragen kann, dass das zum Beispiel auch für solche Care-Arbeit dann den Transport einfacher macht.
Hier hinten gab es noch mehr Fragen. Wir haben eine Dame hier. Reicht das durch mit der Angel? Ihre Frage bitte an den Bundeskanzler.
Ja, schönen guten Tag. Mein Name ist Marianne Reda. Ich habe noch mal eine Frage zur Außenpolitik, also international. Und zwar besorgt mich sehr die Entwicklung im Gazastreifen. Und ich finde es im Moment, die Außenpolitik Deutschlands, auch sehr widersprüchlich und zum Teil sogar heuchlerisch, wenn man auf der einen Seite nicht mal wirklich eine strikte Waffenruhe verlangt und Israel versucht, da auch zu bremsen und nicht in Rafah da einzumarschieren mit Bodentruppen und auf der anderen Seite auch noch Waffen hinschickt nach Israel. Und dann wiederum auf der anderen Seite ein paar Tonnen Lebensmittel abwirft, um die hungernde Bevölkerung und die kranke Bevölkerung dort in Rafah, das sind ja wohl 1,5 Millionen, die da hausen unter unmenschlichen Bedingungen, um da ein bisschen was sozusagen den Tropfen auf den heißen Stein zu packen. Also auf der einen Seite kann ich zum Beispiel Kanada verstehen, die jetzt gesagt haben, keine Waffenlieferungen mehr an Israel, wir müssen Druck ausüben. Aber Deutschland schickt offensichtlich immer noch Waffen nach Israel. Und die paar Hilfsgüter, die wir da hinschicken, eine Zwei-Staaten-Lösung ist ja also auf die nächsten Jahrzehnte nicht in Sicht. Wir müssen ja irgendwas tun, um diese Millionen von Menschen wirklich auch zu schützen. Nicht die Hamas, ja, also auf keinen Fall. Aber 1,5 Millionen sind nicht Hamas.
Vielleicht fange ich mal mit dem an. Deutschland ist vorne an, wenn es um Hilfsgüter für Israel geht, was die Finanzierung, was die Lieferung betrifft und all die Dinge, die damit zusammenhängen. Deutschland war schon immer einer der größten Unterstützer für das Flüchtlingshilfswerk und die verschiedenen Aktivitäten, die in der Westbank, also im Westjordanland und auch in Gaza stattgefunden hat. Und es sind nicht die arabischen Staaten, sondern es sind die G7 gewesen oder die Europäische Union, die das meiste getan haben. Aber Deutschland ist da ganz vorne. Das ist mir wichtig, weil wir natürlich alles dafür tun müssen, dass die Menschen dort nicht verhungern. Deshalb vielleicht einmal in Zeitraffer ganz kurz die Politik, die wir verfolgen. Erstens, das war ein furchtbarer Angriff der Hamas auf israelische Bürgerinnen und Bürger am 7. Oktober. Und es ging um Dehumanisierung, um Entwürdigung von Menschen, die sind getötet und vergewaltigt und entführt worden. Aber es ging auch darum, es fotografieren zu zeigen, dass man diese Menschen erniedrigt. Und deshalb ist es richtig, dass wir da Klarstellung bezogen haben und gesagt haben, Israel hat das Recht, sich zu verteidigen und auch die Hamas zu bekämpfen. Zweitens sind wir aber auch klar, übrigens immer schon, dass es natürlich notwendig sein muss, dass die humanitäre Hilfe nach Gaza gelangt. Und ich stimme Ihnen zu, das ist gut, dass wir jetzt diese Airdrops machen, also aus der Luft Pakete abwerfen. Aber das ist in keinem Fall ausreichend, um die Bürgerinnen und Bürger dort zu versorgen. Deshalb ist es auch gut, dass jetzt geguckt wird, ob es einen Seeweg gibt, aber der wird auch nicht ausreichen. Ich war jetzt ja gerade in Israel und habe sehr klar gesagt, auch mit den Gesprächen mit dem israelischen Premierminister Netanyahu, mit Präsident Herzog, mit dem Regierungsmitglied Gantz und dem Oppositionsführer Lapid, es muss so sein, dass nicht 200, sondern mindestens 500 Lastwagen jeden Tag in die Region kommen, damit genügend Hilfsmittel, Lebensmittel, Arzneimittel nach Gaza gelangen und die Menschen nicht sterben, verhungern, Durst leiden und nicht zurechtkommen. Und deshalb ist das für uns ganz klar und das war einer der Hauptpunkte, die ich in meinen Gesprächen thematisiert habe, intern, aber auch öffentlich. Ich habe nämlich absichtlich dort eine Pressekonferenz gemacht und das auf Englisch gemacht, damit es jeder versteht in Israel. Und damit auch alle wissen, was die Haltung der deutschen Regierung ist, die ja neben den USA wahrscheinlich unter den großen Ländern der verlässlichste Partner des Landes ist. Aber gerade als Freund dürfen wir dann auch klare Worte sprechen. Und das gilt zum Beispiel für diese Frage. Das gilt auch für die Frage, dass wir sehr warnen vor einer Offensive in Rafah, wo 1,5 Millionen Menschen leben und viele geflohen sind, das heißt keine richtige Obdacht haben. Ich kann mir nicht vorstellen, wie das ohne riesige Menschenverluste geschehen soll, dort einen Angriff zu starten. Und da sind wir auch sehr klar und sehr deutlich. Und wir haben uns auch geäußert zur Frage von Siedlergewalt im Westjordanland, zur Ausweitung der Siedlung. Das ist alles gegen alle Vereinbarungen und alle Friedenspläne, die abgeschlossen wurden. Und deshalb sind wir auch in dieser Frage nicht zurückhaltend, sondern präzise. Was die Zwei-Staaten-Lösung betrifft, ist es so, dass sie notwendig ist. Und sie ist auch jetzt als Perspektive notwendig. Ich will das sehr klar sagen, weil die Hoffnung, dass es eine Chance gibt auf ein selbstverwaltetes Leben, auf einen eigenen Staat, eine Demokratie, ist die Grundlage dafür, dass man sich auf diesen Weg auch einlässt. Also wir werden doch nicht vergessen, die Demokratie in den faschistischen Ländern Portugal, Spanien und Griechenland ist doch auch gekommen, weil sie die Hoffnung auf Mitgliedschaft in der Europäischen Union hatten und das den demokratischen Kräften Auftrieb verliehen hat. Die Freiheitsbewegung in Mittel- und Osteuropa, das, was hier im Osten Deutschlands passiert ist, das ist ja auch mit der Hoffnung auf also Teil von Deutschland zu sein, Teil von Europa zu sein und die Chance auf Demokratie zu haben, verbunden gewesen. Und insofern muss es diese Hoffnung auch geben und das kann nur eine Zwei-Staaten-Lösung sein mit einem friedlichen Nebeneinander dieser Länder. Wir sind da alle sehr klar und reden nicht drumherum und haben auch viele Gespräche geführt, zum Beispiel, dass die palästinensische Selbstverwaltung, die PA, jetzt alles unternimmt, dass sie sich selbst reformiert. Nun haben sie schon mal einen neuen Regierungschef, aber das ist ja nur der kleine Teil eines ganz großen Veränderungsprozesses. Die müssen ja auch sich selber trauen, mal zu Wahlen zu gehen, 17 Jahre jetzt nicht, und hoffen, dass sie wiedergewählt werden. Sie müssen jünger sein und sie müssen mehr nicht ihre Macht verwalten, sondern die Entwicklung voranbringen. Das ist dann auch die Chance, dass das was wird. Da sind wir klar und deutlich Da kann sich jeder darauf verlassen in dieser wirklich verzwickten Situation. Und wir reden auch jeden Tag mit allen arabischen Nachbarländern, mit Katar, mit Ägypten, mit Saudi-Arabien, mit den Vereinigten Arabischen Emiraten, mit Jordanien. Ich war da jetzt noch, bevor ich nach Israel gefahren bin. Und ist etwas, worauf Sie sich verlassen können, dass wir das in dieser Richtung betreiben. Weil Menschen sind immer Menschen und niemand darf herabgewürdigt und dehumanisiert werden. Letzte Bemerkung. Wir hoffen sehr, dass es jetzt einen länger anhaltenden Waffenstillstand gibt mit Entlassung, Freilassung der Geiseln, die Hamas noch in den Händen hält. Übrigens auch mit der Übergabe der Getöteten und Gestorbenen, weil die Angehörigen wenigstens Abschied nehmen können wollen, wenn sie schon jetzt die ganze Zeit, seit 5 Monaten, nicht wissen, ob die noch am Leben sind und in welcher Verfassung sie sind. Also das ist unsere Politik.
Das 13. Kanzlergespräch heute zu Gast in Brandenburg an der Havel. Wir haben noch ein paar Minuten für Ihre Fragen. Hier vorne ein junger Mann mit schwarzer Brille und einer Frage.
Genau, also ich würde gerne nochmal auf das Thema Migration zurückkommen, was wir ja gerade schon angesprochen hatten. Und zwar, wie mir das jetzt vorgekommen ist, haben Sie jetzt in Ihrer Sprache Migration quasi unterteilt, einmal in gute Migration, also quasi Fachkräfte, die nützlich für unsere Wirtschaft sind, und einmal quasi in notwendige Migration für Schutzsuchende. Und da war erstens meine Frage, also bei den Ländern, aus denen wir die Fachkräfte rekrutieren, brauchen die Fachkräfte nicht selber, also beuten wir die Länder nicht damit aus? Und zweiter Punkt, machen Sie nicht genau mit dieser Zweiteilung in gute und notwendige Migration, also führt nicht genau das auch dazu, dass dieses Weltbild der Rechtsradikalen nochmal anheizt, weil ja quasi das dazu führt, dass man die Schutzsuchenden als quasi nicht bereichernd für unsere Gesellschaft ansieht. Also ich meine, die können doch genauso arbeiten, die können wir doch genauso richtig in unsere Gesellschaft, in unsere Gesellschaft integrieren.
Nein. Also, dass man integrieren kann, ja, da komme ich gleich noch zu. Aber ich finde, und das steht Ihnen und auch vielen anderen zu, dass der Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland klare Worte spricht. Ich sage denjenigen, die was gegen Ausländer haben, die Migration aus Hass negativ beurteilen, ihr untergrabt den Wohlstand unseres Landes. Das ist ganz einfach so. Schon in den letzten Jahrzehnten wäre das nicht gelungen, ohne dass so viele gekommen wären. Und das wird auch in Zukunft so sein. Wir würden nicht mal unsere Pflegeeinrichtung aufrechterhalten können. Und dann wird es noch komplizierter, als es einige beschrieben haben, wenn wir das nicht tun. Gleichzeitig ist es so, dass wir aber natürlich als Staat sagen können müssen, wer in unser Land eintritt, muss dazu eine Berechtigung haben. Und dass wir die Frage, ob man bleiben kann oder nicht, nach den Kriterien, die wir selber richtig finden, entscheiden. Und das mache ich mir jetzt nicht so einfach, dass ich sage, 8 Milliarden fänden jetzt auch bei uns keinen Platz, wenn sie alle kommen wollten. Sondern es geht schon darum, dass wir dann auch präzise sind. Und ich glaube, ganz anders, als die Frage jetzt nahegelegt hat, dass man die Bereitschaft, Flüchtlinge aufzunehmen, die wichtig ist für unser Land, gerade wenn wir bedenken, dass es mit dem Nationalsozialismus und dem Faschismus eine Zeit gegeben hat, in der unglaublich viele aus Deutschland um ihr Leben gelaufen sind und gerade noch entkommen sind und manchmal dann doch gestorben sind, dass wir eine Verpflichtung haben. Vielleicht darf ich die Geschichte noch mal erzählen. Es hat ja auch solche Situationen gegeben, dass ein Schiff mit jüdischen Bürgern und Bürgern dieses Landes in Hamburg abgelegt hat, mit Visen, die sie sogar hatten für Kuba, glaube ich, oder so ähnlich, dann alle möglichen Orte abgeklappert hatten, wieder zurückgekommen sind und fast alle sind dann im KZ gestorben. Also wir Deutsche haben eine Verpflichtung, den Schutz vor Verfolgung zu gewährleisten. Aber indem wir die wahrnehmen, müssen wir auch garantieren, dass wer sich darauf beruft, auch genau dieses Schutzanliegen hat und nicht ein anderes Interesse. Und nein, deshalb bin ich nicht einverstanden, wenn man sagt, wer schon mal hier ist, kann bleiben. Das ist ein Grundsatz, der nicht funktionieren kann und im Übrigen auch furchtbare Konsequenzen hat, weil Menschen für das dann hierher kommen Furchtbares in Kauf nehmen würden. Und darum glaube ich, dass diese Gleichzeitigkeit der richtige Weg ist, vor allem, wenn er sich verbindet, und das will ich jetzt nicht länger ausführen, weil ich das eben gemacht habe, mit einem offenen Angebot an fast alle Länder, dass man nämlich sagen kann, es gibt einen gesetzlichen Weg der Migration für Leute, die eigentlich nur Arbeit und ihr Glück suchen, was ja ein völlig berechtigtes Anliegen ist. Und den sollt ihr wählen. Bei dem anderen müsst ihr damit rechnen, dass ihr wieder zurückkehrt. Also wartet auf die andere Option. Das ist das, was wir als weltoffenes Land anbieten können. Und ich glaube, das ist auch das, wofür man die meisten Deutschen gewinnen kann.
Ihre Fragen an den Bundeskanzler. Hier haben wir eine. Wir haben natürlich noch viel mehr, aber ich wähle natürlich immer jemanden aus.
Herr Bundeskanzler, mein Name ist Viktor Stimming. Weil ein innenpolitischer Brennpunkt noch nicht erwähnt wurde, melde ich mich. Und das ist die Wohnungsfrage. Ich glaube, da wird der kritischste Punkt ranwachsen, den wir hier in Deutschland erleben. Studenten von Betroffenen, die können sicherlich vom BAföG in Ballungsräumen nicht mehr die Wohnung oder die WG bezahlen. Aber auch viele andere Bürger können die Mieten jetzt schon nicht aufbringen. Die Kosten galoppieren davon. Und Ihre Bundesministerin, Potsdamerin Clara Gellwitz, gibt sich sicherlich große Mühe. Aber es ist ein schwieriges Feld, wo man fast nichts anfassen kann. Nur alleine 400.000 Wohnungen fehlen im Jahr. Nur alleine, wenn der Staat für 100.000 die Kosten tragen würde, müssten Sie 250 Milliarden etwa aufwenden. Das geht alles nicht. Haben Sie eine Lösung, wie wir ernsthaft durch Bürokratievereinfachung, Steuerverbesserungen, die zwar auf Landesebene entschieden werden, was die Grunderwerbsteuer betrifft und, wirkliche Ansatzpunkte, dass Wohnen wieder bezahlbar wird und dass neben öffentlichen Haushalten auch Private ihr Investment in den Wohnungsbau wiederfinden?
Ja, ich will Ihnen gerne sagen, das ist für mich eines der ganz wichtigsten Anliegen, schon ganz lange in meiner politischen Laufbahn. Ich habe mal eine Wahl gewonnen, weil ich für eine große Stadt gesagt habe, es gibt einen Mangel an Wohnraum. Und als ich dann sagte, ich will 5.000 Wohnungen pro Jahr bauen, haben alle gesagt, viel zu viel, das klappt nie. Haben wir doch geschafft, wir sind auf weit über 10.000 pro Jahr gekommen. Und es ging auch los. Aber diejenigen, die damals mir entgegengehalten geredet haben, haben gesagt, es gibt gar kein Problem. Ich sah aber lauter Leute in Schlangen stehen und dachte, das stimmt nicht, die können mir noch was vorrechnen. Und wir sind jetzt in der Situation, wo wir uns klar machen müssen, wir müssen für viele Jahre viele Wohnungen bauen. Deshalb müssen wir einmal auf ein gutes Niveau kommen und dürfen das dann nicht mehr verlassen, damit das immer weitergeht. Was müssen wir tun? Alle zusammenarbeiten, das sowieso. Also, ohne mehr Bauland geht es nicht. Da bin ich fest von überzeugt. Und deshalb glaube ich, werden wir auch an der einen oder anderen Stelle, wo die Nachfrage sehr groß in Deutschland ist, noch neue Stadtteile bauen müssen. Ganz neu, weil es einfach von der Menge sonst nicht reichen wird. Das ergibt die Mathematik, das muss man sich sagen. Und da, wo ich die Verantwortung hatte, in Hamburg, um es jetzt nicht so gedruckt zu sagen, da sind jetzt, glaube ich, über 100.000 genehmigt und fast alle gebaut worden, seitdem ich dort einmal gewählt wurde. Und eigentlich brauchen wir so eine Dynamik für ganz Deutschland, damit das gut funktioniert. Heißt aber auch, dass man sich vor Ort da nicht drücken darf. Das ist dann wichtig. Es geht nicht einfach durch irgendwie, man denkt das Problem sich weg. Zweiter Punkt, wir müssen das Baurecht vereinfachen. Das kommt jetzt mit ganz vielen ganz tollen Vorschlägen, die will ich hier nicht ausführen, aber die alles einfacher und schneller machen. Drittens, wir müssen dafür sorgen, dass die Preise fürs Bauen sinken. Das hatte auch was mit Lieferketten zu tun und all den Dingen, die schon mit Corona angefangen hatten, weil die Sachen nicht mehr kamen und alles teurer wurde. Aber das ändert sich allmählich, aber nicht schnell genug. Und viertens, wir müssen mehr Wohnungen für diejenigen bauen, die eine Wohnung suchen. Ich habe mal vorgerechnet, so die Durchschnittsmiete in ganz Deutschland, das sind überall anders, für Leute, die schon eine Wohnung haben, also eine Bestandswohnung lange, ist so um die 700 Euro bei einer 80 Quadratmeter Wohnung. Mal mehr, mal weniger. Wenn 80 Quadratmeter 21 oder 25 Euro kosten, müsste jede Familie 1.000 Euro netto mehr verdienen, wenn das in einem ungeförderten Wohnungsmarkt funktionieren sollte. Deshalb haben wir das Wohngeld erhöht, auch für diejenigen im unteren Einkommensbereich, für Rentner und Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Aber ehrlicherweise wurden schon immer viele Wohnungen gefördert, gebaut. Und darum haben wir die Förderung für den Wohnungsbau, den sozialen Wohnungsbau, auf 18 Milliarden Euro vom Bund erhöht. Das ist eine riesige Summe. Und Länder und Gemeinden sollten natürlich was dazu tun, damit die Mengen stimmen. Wir haben jetzt gerade am Freitag endgültig die Freigabe vom Bundesrat, dass wir mit dem Wachstumschancengesetz auch Abschreibung für Wohnimmobilien machen, also Mietwohnungsbau machen können, damit das leichter wird, um diese Sache besser zu machen. Da ist also viel unterwegs, damit wir in die neue Größenordnung kommen, die wir brauchen. Aber es müssen bezahlbare Wohnungen sein. Die meisten Leute können die Mieten, die für eine ungeförderte Neubauwohnung aufgerufen wird, nicht bezahlen. Und es muss trotzdem Wohnungen für die breite Mehrheit von uns geben, die einfach normal verdient und manchmal sogar noch weniger. Und das ist aus meiner Sicht die große Aufgabe der nächsten Jahre.
Unsere große Aufgabe ist, noch so viele Fragen wie möglich in die nächsten 10 Minuten zu bekommen. Hier haben wir die nächste Frage.
Entschuldigung. Hallo Herr Scholz, schön, dass Sie da sind in unserer schönen Stadt Brandenburg. Ich bin Bewohnerin dieser schönen Stadt Brandenburg und froh und glücklich in dieser Stadt, in diesem Land und in dieser Zeit als Frau zu leben. Ja. Allerdings gibt es natürlich immer noch so Sachen, zum Beispiel ist die Asylpolitik auch so ein Thema, was mir so ein bisschen auf den Nägeln brennt. Ich gehe zu 80% mit dem mit, was Sie vorhin alles gesagt haben. Ich weiß, dass diese beiden jungen Leute da nicht zufrieden hier rausgehen werden aus der Veranstaltung. Was ich eigentlich gerne wissen möchte, ist, warum man die ukrainischen Flüchtlinge oder sagen wir, warum man denen einen anderen Status gegeben hat als allen anderen Kriegsflüchtlingen, die bei uns Schutz suchen. Also die ukrainischen Flüchtlinge haben ja diesen jetzt Bürgergeldstatus, früher war es Hartz-IV-Status und alle anderen, die unter viel schlimmeren Bedingungen hierher gekommen sind, wie übers Mittelmeer, mit Ertrinken, mit Vergewaltigung von Frauen, die müssen all diese Prozeduren durchgehen, um dann überhaupt hier ein Bleiberecht zu bekommen. Und die ukrainischen Flüchtlinge, die dürfen eben wie unsere Bürgergeldempfänger hier in unserem Staat leben. Und da würde ich gerne wissen, warum da unterschiedlich gehandelt wurde.
Ich will Ihnen die Frage gern beantworten, wobei ich gern dazu sagen will, eigentlich nicht unterschiedlich. Und das will ich auch gern sagen. Wenn jemand Asyl beantragt und als Asylbewerber anerkannt wird, dann sind die im gleichen Status wie die ukrainischen Flüchtlinge. Wenn jemand einen Schutzstatus kriegt wegen Kriegsverfolgung und diese Flucht hatte, ist das der gleiche Status. Was bei den ukrainischen Flüchtlingen anders ist, dass aufgrund einer europäischen Regelung und weil alles klar ist, denn wir sehen ja jeden Abend im Fernsehen, da ist dieser Krieg, da werden Menschen getötet, da fallen Kindschallraketen in Wohnhäuser ein und was weiß ich, dass wir sagen, diese Prozedur sparen wir uns. Also wir wissen ja bei all denen, warum sie weggelaufen sind, nämlich weil Russland den Krieg gegen die Ukraine begonnen hat. Und das ist der Punkt, warum das sich sofort entscheidet. Damit haben wir es uns auch leichter gemacht, denn sonst hätten wir ja alle diese Menschen, und es sind registriert 1 Million, wahrscheinlich sind es nicht mehr so viele, Leistungsempfänger sind viel weniger, um es ganz klar zu sagen, aber für diese alle hätten wir dann ein Verfahren machen müssen beim Bundesamt für Migration und Flüchtlinge mit Entscheidung und eventuell Verwaltungsgerichtsverfahren und was weiß ich. Und diese Mühe haben wir einfach nicht gehabt. Es hätte auch sämtliche Ausländerbehörden in Brandenburg und in Deutschland komplett lahmgelegt. Und deshalb war das einfach, es war ein guter Akt der Freundlichkeit. Es ist aber keine Privilegierung, weil wer anerkannt ist, hat immer den gleichen Status. Da haben die keinen anderen. Was wir jetzt machen, ist, dass wir so ein Job-Turbo gemacht haben, nicht nur für ukrainische Flüchtlinge, aber auch für die, und versuchen, möglichst viele jetzt auch in Arbeit zu kriegen. Und das ist ja etwas, wo viele auch hinterher sind. Allerdings ist meine Sicht der Dinge, das ist etwas, was man auch tun sollte. Also sage ich ganz offen, wenn ich verfolgt würde und bin in einem anderen Land, gäbe es für mich und wäre ich dankbar dafür, dass ich dort Schutz gefunden habe. Ich würde sofort die Sprache lernen, ob mir jemand die beibringt oder nicht. Und ich würde sofort sagen, wann kann ich möglichst schnell arbeiten, um gewissermaßen zurechtzukommen. Was alles legal möglich ist mit den veränderten Gesetzen, die wir gemacht haben. Und da natürlich könnte noch ein bisschen was gelingen. Und da sind wir gerade hinterher, damit das besser wird.
Dankeschön für Ihre Frage. Wir haben noch 5 Minütchen in diesem Kanzlergespräch. Eine Frage schaffen wir noch. Hier vorne haben wir einen Herren. Vielleicht sind Sie aber auch so schnell, dass wir noch 2 schaffen.
Ja, bin ganz schnell. Was ist nicht passender im Stahlpalast, als eine Frau zum Stahl in Brandenburg zu stellen? Ich bin Betriebsrat bei den Brandenburger Elektrostahlwerken. Sie hatten ja das Unternehmen 21 besucht im Rahmen Ihrer Wahlkampftour. Vielleicht können Sie sich daran erinnern.
Ich erinnere mich gut.
Gut, schon mal ein Hindernis geschafft. es geht natürlich darum, gibt es ein Programm für die Infrastruktur, die wieder aufgebaut wird? Wir haben hier 5000 kaputte Brücken. In Brandenburg haben wir auch jede Menge kaputte Brücken. Und da mal ein Programm der Regierung aufgelegt wird, die Infrastruktur wieder auf Vordermann zu bringen, das würde natürlich auch für die Stahlindustrie sehr wichtig sein, weil wir sind hier Produzent von Baustahl. Und der Baustahl ist jetzt natürlich teurer geworden durch die Energiepreise, die natürlich sehr hoch sind und nicht immer wettbewerbsfähig. Also kurze Frage, ist ein Investitionsprogramm im Bausektor, was natürlich auch den Wohnungsbau betrifft und die für die Infrastruktur geplant?
Wir haben in der Tat richtig was aufgelegt. Also das betrifft den Wohnungsbau, darüber habe ich gesprochen. Aber das gilt auch für die Infrastruktur in Deutschland. Einmal was die Bahn betrifft. Dort werden wir jetzt eine Eigenkapitalerhöhung von 20 Milliarden Euro machen, um Investitionen in die Infrastruktur zu ermöglichen. Das ist schon mal ein Batzen. Ginge immer noch mehr, aber wir haben ja vorhin auch über die Schuldenbremse gesprochen. Es ist richtig viel, was wir da reinstecken. Das Gleiche gilt auch für die Infrastruktur unserer Bundesstraßen und Bundesautobahnen, für die wir zuständig sind, wo wir auch entsprechend viele Mittel mobilisiert haben, um zu versuchen, das hinzukriegen. Die Zahlen sind auch so, dass wir jetzt im Bereich der Infrastrukturinvestitionen keinen Abbruch haben. Das, wo uns im Augenblick was fehlt, sind Bürogebäude und Wohnungsgebäude. Einen, weil die Unternehmen nicht so sicher sind, ob es sich jetzt noch lohnt, ein Büro zu bauen oder mal warten in 2 Jahren. Deshalb machen wir jetzt Sonderabschreibung, damit sie sagen, ich warte nicht, ich mache es gleich, dann habe ich es besser, dann kann ich das besser steuerlich geltend machen. Und bei den anderen Dingen versuchen wir das hinzukriegen, indem wir selber Geld reinstecken. Also das ist das, was passiert. Gutes Thema.
Eine ganz schnelle Frage noch. Die Dame im hellen Bläser. Geben Sie sich bitte Mühe.
Es geht jetzt erstmal um Arbeitskräfte. Deutschland sucht ja welche. Und für mich ist das Problem, ich komme eigentlich aus der Erwachsenenqualifizierung. Habe seit 92 dort gearbeitet und bin jetzt seit 10 Jahren in Rente. Für mich ist es immer noch...
Wenn Sie es nicht gesagt hätten, ich wäre nicht drauf gekommen.
Dankeschön. und zwar geht es um das Bürgergeld, das erhöht wurde auf 12% und die Rente, die jetzt im kommenden Jahr auf 4,57% erhöht werden soll. Für mich ist die Frage, es gibt viele tausende freie Arbeitsstellen hier in Brandenburg und Umgebung. Und es gibt auch viele Leute, die Bürgergeld empfangen, die ich selber noch viele Jahre schon in der Qualifizierung hatte, die immer noch nicht in Arbeit sind und immer es geschafft haben, auch noch im Jobcenter die Möglichkeit zu finden, Berufe auszuschlagen. Und sie bekommen immer noch das Geld. Und es gibt, wie gesagt, viele freie Stellen und ich habe das verfolgt von 92 an. Da war ja wirklich nach der Wende ganz großer Arbeitsmangel. Die Leute wurden auf die Straße gestellt. Sie haben in diesen Jahren ganz schnell wieder eine Arbeit angenommen. Aber jetzt im Laufe der Jahre bis jetzt 2024 habe ich das verfolgt, dass das immer weniger werden. Das Geld wird mehr, das die Leute bekommen. Und es wird weniger, was sie an Arbeitsbereitschaft bringen. Und ich muss auch sagen, 3 Stunden am Tag ist die Möglichkeit zu arbeiten, wenn sie Bürgergeld erhalten. Sie bekommen die Wohnung bezahlt, sie bekommen Krankengeld bezahlt, sie bekommen, ich muss mal noch auf meinen Zettel gucken hier.
Sagen Sie uns ganz kurz Ihre Frage.
Ich möchte ganz gerne wissen, warum diese so sehr auseinanderklafft, dass die Rentner, die jahrelang gearbeitet haben, wirklich mit diesem Geld abgespeist werden. Und die Leute, die nicht arbeiten, junge Leute, die gehen morgens in ein Kaufhaus mit ihren Kindern Frühstück essen und dicke, fette Cola und alles Mögliche da. Und die werden nicht zur Arbeit gezwungen. Und wie gesagt, das empfinde ich als ungerecht. Ja. Ich kann jetzt nur von mir aus reden. Ja.
Schönen Dank für die Frage und ich will das auch gerne beantworten und zwar genau. Zunächst mal für die Rentnerinnen und Rentner ist es ganz wichtig, dass wir die Renten nicht verschlechtern, indem wir die Rentenerhöhung an der Inflationsrate orientieren. Ich sage das ganz ausdrücklich. Es ist auch okay zu lachen, aber man muss dann einmal kurz noch nachhören. Länder, in denen die Renten der Inflationsrate folgen, da steigen die Renten weniger, weil die Einkommenssteigerungen normalerweise höher sind als die Inflationsrate. Wir hatten jetzt ein Jahr, in dem das komplett anders war, durch die unglaublichen Preissteigerungen, die auch durch den russischen Cut der Gaslieferungen nach Deutschland verbunden sind und die riesigen Öl- und Kohlepreissteigerungen auf der ganzen Welt, die wir alle bezahlen mussten, um unsere Energie hinzukriegen. Die Lieferketten sind zusammengebrochen. Deshalb hatten wir eine irre Inflation. Aber normalerweise, wenn man das über 5 Jahre, über 10 Jahre, über 20 Jahre guckt, steigen Löhne und Gehälter stärker als die Inflation. Und wenn wir die Rentner und Rentner auf die Inflationsrate reduzieren würden, hätten sie in den normalen Jahren eine geringere Steigerung als jetzt. Und darum ist es ein großer Vorzug des deutschen Rentensystems, anders als anderer, dass die Rentensteigerungen bei uns höher ausfallen durch die Orientierung an der Lohn- und Gehaltsentwicklung. Dieses Jahr wird das wieder besser sein, dass wir auch einen stärkeren Anstieg haben als die Kaufkraft. Dass das mit dem Bürgergeld letztes Mal so viel geworden ist, lag einfach an diesem unglaublichen plötzlichen Preisanstieg und dass der genau in der Zeitspanne angefallen ist, in der die statistische Berechnung gemacht wird. Hat aber eine Konsequenz, und da freue ich mich auch schon, Ironie, auf die Debatten, die ich als Nächste haben werde. Wir werden wahrscheinlich im nächsten Jahr eine Bürgergelderhöhung haben, die vielleicht null ist oder ganz, ganz gering, weil die Inflationsrate ja wieder zurückgeht und jetzt der andere Zeitraum eine Rolle spielt. Das ist ein bisschen, sage ich mal, gegen alle Gefühle, die wir alle haben, sage ich auch wir alle, ich eingeschlossen, wenn es so regelmäßig wäre, aber dann müssten wir die Steigerung willkürlich festsetzen und nicht nach einer Formel, die im Gesetz steht. Also nochmal, für die Rentner und Rentner in Deutschland ist die Orientierung an der Lohn- und Gehaltsentwicklung der aktiven Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer besser als die Orientierung an der Inflationsrate. Es gibt aber Jahre, in denen das anders ist. So eins hatten wir gerade. Aber schon über 5 Jahre und über 10 Jahre ist das die bessere Sache mit höheren Steigerungen, die auch ganz wichtig ist. Was die Frage betrifft, sollen alle arbeiten, die können, bin ich mit Ihnen völlig einer Meinung. Ich bin Arbeitsrechtsanwalt geworden, um Leute dabei zu unterstützen, dass sie arbeiten und nicht, dass sie nicht arbeiten und habe sie gegen ihre Kündigung beschützt und geguckt, wie sie wieder in Arbeit kommen. Das habe ich viele Jahre meines Lebens gemacht und das ist mir auch immer ganz wichtig gewesen. Weil es das gibt, was Sie sagen, nicht für alle, aber jeder kennt welche und Sie kennen, weil Sie sich engagiert haben, noch mehr. Ich kenne auch welche, die irgendwie immer sich durchschlawinern. Es ist ganz wichtig, dass wir was dagegen machen. Und eine Sache, die wir jetzt gemacht haben, das habe ich vorgeschlagen als Gesetz, das ist jetzt gerade beschlossen, endgültig durch den Bundesrat, dass es für diejenigen, die haben wir jetzt so genannt, Totalverweigerer, das sind ja die, die Sie eben beschrieben haben, die immer wieder Nein sagen, die Möglichkeit gibt, dann auch eine Sanktion zu verhängen, wo dann zum Beispiel die Leistungen wegfallen können, die als Lebensunterhaltssicherung gewährleistet werden, für einen bestimmten Zeitraum, um deutlich zu machen, so geht das nicht. Die größte Schwierigkeit im praktischen Leben, sage ich als jemand, der sich seit 4 Jahrzehnten um dieses Thema kümmert. Wenn wir den Arbeitgebern sagen, als Arbeitsverwaltung, da sind 30, die wollte ich schon immer mal bescheinigt bekommen, dass sie doch gar nicht wollen und schicken dem, der sagt, ich brauche einen Schlosser, 100 Leute und er muss erstmal durch alle durch und diejenigen unterscheiden, die wollen und diejenigen, die nur eine Bescheinigung haben wollen, dass sie gekommen sind, dann ärgern die sich und fragen uns nie wieder, ob wir jemanden hätten, den wir vorschlagen. Und das müssen wir natürlich vermeiden. Deshalb gibt es immer mal die Möglichkeit für Leute, die lange draußen sind, was mit Beschäftigungsmaßnahmen zu machen. Die Gemeinden haben übrigens immer die Möglichkeit, wenn sie wollen. Aber das ist natürlich nicht so trivial. Und trotzdem finde ich, ist diese Maßnahme, die ich eben beschrieben habe, richtig. Und ich habe mir jetzt von vielen Praktikern berichten lassen, die wirkt schon, obwohl sie noch gar nicht in Kraft ist. Also dass ganz viele sehen, aha, da ist jetzt mehr Zucht drin. Und das muss auch sein. Denn ehrlicherweise während der Corona-Zeit, wo ganz viele Leute auf Hilfe angewiesen waren, die nie gedacht haben, dass sie mal Bürgergeld kriegen, viele Selbstständige und andere, da ist das alles ganz locker gehandhabt worden, damit die Leute nicht drangsaliert werden. Da müssen wir jetzt sehen, also niemand soll nicht arbeiten. Das ist schon meine persönliche Vorstellung. Dafür möchte ich kämpfen, indem ich genug Arbeitsplätze möglich mache durch die Wirtschaftspolitik, aber auch indem ich sage, nee, Freundchen, ohne Arbeit ist auch keine gute Idee.
Dankeschön für Ihre Fragen. Ich glaube, wir sind schon dermaßen drüber.
So, jetzt gibt es noch eine Frage zum Schluss, aber wir sind schon bei den 90 Minuten angelangt.
Wir sind schon 5 Minuten drüber, über die 90 Minuten.
Ich beantworte Ihnen jetzt diese Frage und ich beantworte sie aus einem guten Grund. Erstens, weil Sie so...
Warten Sie ganz kurz auf
Ihr Mikro. Weil sie unbedingt bewegt. Und zweitens, weil es ganz viele bewegt. Ich gebe kein Bürgergespräch, in dem mir diese... Ja. Also...
Herr Scholz, die Frage.
Also die viele bewegt diese Frage. Es gibt kein Bürgergespräch, in dem ich das nicht gefragt werde. So, aber es ist ja richtig, weil es treibt viele um. Und deshalb will ich sagen, die Frage um die Steuern ging es Ihnen dabei, ne?
Nein. Ich sagte, warum Beamte nicht mit in der Rentenkasse einzahlen. Ach so. Weil Sie sagen immer, wir kriegen ja noch 15 Millionen mehr Rentner dazu. Dann heißt es ja immer wieder, die Rentenkasse ist leer.
Nee.
Aber warum Beamte, sind die was anderes wie normale Rentner? Ich meine, wir haben auch 47 Jahre, wie Sie sagten, und länger gearbeitet. Und
ja, vielleicht, also da ich könnte jetzt eine lange Antwort machen und das würde ich auch gerne machen. Ich mache eine kurze, es liegt alles am alten Fritz.
Dann ändern wir den.
Ja, ich wollte nur die Antwort geben.
Weiß ich doch.
Deutschland hat ein Berufsbeamtentum, das verbunden ist mit der Treue zum Staat, heute zum demokratischen Staat. Dafür erwartet man, dass man zum Beispiel nicht streiken kann. Und deshalb gibt es bestimmte Sonderregelungen, die damit verbunden sind, dass ein Teil derjenigen, die für den Staat arbeiten und deshalb auch ihm entsprechend Unterstützung schulden, dass sie mit ganzem Einsatz ihrer ganzen Zeit und ihres ganzen Gedankenguts sich für uns alle einsetzen, dafür diese Absicherung haben. Und das ist eine Tradition, die gibt es in Deutschland ein paar hundert Jahre schon und darum gibt es sie auch immer noch und sie steht auch noch im Grundgesetz. Ich könnte noch eine längere Antwort geben, aber weil wir am Ende sind, sage ich mal, der alte Fritz ist schuld.
Dankeschön für Ihre Fragen bei diesem Kanzlergespräch und Dankeschön an die Antworten an den Bundeskanzler Olaf Scholz. Das war das 13. Kanzlergespräch aus Brandenburg an der Havel.